Hörgestalten.
Und irgendwann kam dann mal der Anruf von ihm, wo es hieß, wie ist denn das, willst du weiter im Chor bleiben? Und ich gesagt, ja klar. Er hat gesagt, gut, dann musst du aber mit der Schauspielerei aufhören, weil das beißt sich. Er hat gesagt, ja, also nee, mit der Schauspielerei will ich nicht aufhören, das macht mega Spaß. Und er hat gesagt, gut, musst du dich entscheiden. Entweder Chor oder Schauspielerei.
Das ist sau ätzend, du warst 9 Jahre.
Ja, das war echt ätzend. Das war echt ätzend.
Hallo, das ist Max Felder und damit willkommen bei den Hörgestalten. Ich bin Josef Ulbig und gemeinsam mit meinem Kollegen Elias Emke laden wir SchauspielerInnen, VokalistInnen und InterpretInnen ein, mit uns zu plaudern. Denn SchauspielerInnen wie Max begleiten uns mit ihrer Stimme durch den Alltag und erzählen uns die großen und kleinen Geschichten, egal ob nun im Hörbuch, Hörspiel oder eben synchron. Mit einigen dieser Stimmen sind wir sogar schon seit unserer Kindheit vertraut. Wir wollen in unseren Gesprächen herausfinden, was diese Menschen bewogen hat, das zu tun, was sie tun. Wie sie dahin gekommen sind, wer eigentlich hinter diesen Stimmen steckt und was seine oder ihre Geschichte ist. Max Felder ist Schauspieler und Synchronsprecher und einer, der mich auf jeden Fall seit meiner Kindheit begleitet. Die meisten werden ihn kennen als die deutsche Stimme von Rupert Grint, also Ron Weasley in Harry Potter. Oder als Taylor Lautner, der Jake in den Twilight-Filmen. Obwohl Max keine Schauspielausbildung auf dem Papier hat, spielt und spricht der gebürtige Münchner seit er klein ist sehr erfolgreich. Max erzählt, warum das etwas mit Peter Pan zu tun hat und wie seine Gesangskarriere beim Tölzer Knabenchor ihn sehr früh zu einer schwerwiegenden Entscheidung gezwungen hat. Er war bereits mit 9 Jahren Anton bei Pünktchen und Anton, mit 10 Jahren die deutsche Stimme von Disneys Tarzan und kurz darauf eben Ron Weasley. Wir reden in unserem Gespräch darüber, wie es war, einmal mit Kater oder leicht ein Sitzen haben im Studio zu arbeiten, über Beratungsgespräche beim Lattenrostkauf und ob der korrekte Plural eigentlich Lattenröste ist, über seine diversen Reisen, über sein, wie er selbst sagt, altherrenmäßig klingendes Hobby, über 3 Projekte, in denen Max schon immer mitsprechen wollte und in 2 davon hat er es tatsächlich geschafft, über eine sprechende Bürgerkrone und über die Balance von Arbeiten und Erholen. Und das war längst noch nicht alles. Außerdem stelle ich ihm Fragen aus einem 10 Jahre alten Interview von ihm. Wir haben uns übrigens vor der Aufnahme noch schnell etwas zu essen bestellt. Das kommt dann auch während des Gesprächs an. Also nicht wundern, wenn es dann an der Tür klingelt. So, und jetzt viel Spaß mit Max Felders Geschichten.
Das ist jetzt einfach an und es läuft.
So, wir haben ja eh schon die ganze Zeit gequatscht. Wir haben Burger bestellt und jetzt geht's an dein Getränk.
Nice.
Was willst du davon?
Boah, du hast sogar einen Edelstoff besorgt.
Siehst du lieber das Edelstoff? Dann nehme ich das andere. Ich habe davon so mehrere Flaschen, aber...
Okay, also hat ein paar mehr Umdrehungen, nehme ich.
Yes, hier, das für dich.
Geil. Vielen Dank.
Sehr gut. Ja, vielen Dank, dass du da bist.
Natürlich, nicht zu danken. Schön, dass ich da sein darf.
So, ich habe gar nicht... Ja, du kannst dich bewegen hier und alles machen. Das habe ich gar nicht gesagt vorher. Es ist total egal, wie weit wir und nah wir an dem Mikro dran sind. Wie kommt's zum Bier? Das ist die erste Sache.
Zum Bier? Hm. Naja, ich komme aus München. Ich glaube, man muss nicht viel mehr sagen.
Die Bierkultur, die können die Bayern. Und keine Ahnung, es ist, ich finde irgendwie, das ist so ein, ja, ein Getränk, was irgendwie verbindet, was so entspannt ist einfach. So das berühmte Feierabendbier, was es jetzt in dem Fall auch gerade ist.
Ja.
Und keine Ahnung, kannst ein paar mehr von trinken, du bist nicht sofort hackevoll. Mhm. Und kannst dazu echt gut abschalten. Und ich finde, es schmeckt gut.
Zumal du ja auch eigentlich dir was anderes wünschen wolltest, ne?
Ja, eigentlich wollte ich ja Whisky, aber... weil ich sehr gerne Whisky trinke, aber mit Whisky, glaube ich, wären wir hier so... Also wenn man da jetzt so trinkt wie ein Bier, den Whisky, dann sind wir, glaube ich, in einer halben Stunde durch.
Ich mache da ein verführerisches Angebot, denn...
Oh, nee.
Du hast noch...
Ich habe, und zwar...
Au.
Wir haben ja hier einen Giftschrank, wo wir Reste von anderen Gästen da haben.
Junge, mit 60 Volt.
So, ich stelle die beiden hier mal nur hin.
Alles klar.
Und wenn wir mal später dazu kommen wollen, können wir das machen.
Das eine ist von Kathleen Gablich, wenn ich mich nicht irre. Und das ist von Kai Schwind.
Boah, so. Naja, hier der Rechte macht mich natürlich an aus dem Sherry-Fass.
Ja, stark. Genau, das ist...
Ja, okay, also vielleicht lasse ich mich doch noch verführen.
Nur so, für später.
Ja, gut, dass du mir die einfach direkt vor die Nase steckst.
Weil als du dann geschrieben hast, nee, Bier ist, glaube ich, doch besser, dachte ich, aber ich glaube, wir haben noch ganz viel rumstehen.
Ja, ja, eigentlich vielleicht das loswerden,
kostet man das dann doch durch und so. Nee, tatsächlich war auch eine Entscheidung, weil ich stehe kurz vor meinem Urlaub und habe morgen noch einen Termin und er ist halt von 9 bis 11.30 Uhr. und danach muss ich noch packen und so weiter. Ja. Und ja, da dachte ich mir, komm, versuch das halbwegs ohne Kater. Und ich weiß nicht, ob es klappt.
Hattest du das schon mal so richtig mit Kater aufnehmen im Studio?
Ja, ich habe tatsächlich schon 2 oder 3 Mal mit wirklich noch einem Turm stand ich im Studio. Einmal hat es keiner gemerkt. Mhm. Das war erstaunlich. Und das war sogar interessant für mich selber, weil ich irgendwie ganz anders gearbeitet habe.
Inwiefern?
Naja, es war irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es war einfach so locker flockig. So, wenn du, wenn du so leicht ein Sitzen hast, dann ist es ja irgendwie alles einfacher. Und ich habe auch tatsächlich danach ein Kompliment bekommen. Der wusste nicht, der Regisseur, dass ich wohl davor mal ein Bierchen hatte. Oder 2 oder 8. Und das lief zum Glück gut. Die anderen 2 Mal waren tatsächlich nach meinem 18. Geburtstag. Okay. Da kam ich mit, also das muss furchtbar gewesen sein, also für alle anderen. Das war noch die Zeit, als man teilweise noch zusammengesprochen hat.
Ich wollte gerade fragen, ja, schön. Ja, ja.
Und eine sehr, sehr liebe Kollegin aus München musste mich ertragen und sagte zwischen den Takes zu mir, mein Gott, Max, du hast so eine Fahne. Und ich habe gesagt, es tut mir so leid. Und dann war für mich auch klar, ich versuche irgendwie ein bisschen Abstand zu halten.
Aber hast du wenigstens vorher noch geschlafen oder war das so auch
die ganze Nacht? Ja, doch. Nee. Also wenn es um die Arbeit geht, bin ich eigentlich schon sehr, sehr konsequent und eigentlich auch sehr beherrscht, sage ich mal.
Ja, manchmal geht es nicht.
Nee, also das sind, glaube ich, die alten wilden Zeiten, wo die Leute dann irgendwie 3 Tage durchgemacht haben, dann straight ins Studio. Oder es sind halt gewisse Individuen, die das heute immer noch können. Aber ich weiß nicht, ich habe es nie ausprobiert und also nie absichtlich und ich weiß nicht, ob ich es dann schaffen würde.
Ah, krass. Wo kommst du denn jetzt gerade her?
Jetzt komme ich gerade aus der BSG. Mhm. Also quasi aus dem Studio. Mhm. Haben gerade einen Trailer aufgenommen und haben eine Serie fertig gemacht heute.
Ja.
Die erste Staffel, ich weiß nicht, ob es eine zweite geben wird. Aber genau, da komme ich gerade her.
Krass. Und das ist jetzt so lang, jetzt machen wir das noch. Morgen um 9 wieder ins Studio und dann
Urlaub. Genau. Ja, dann heim, dann packen und so weiter und so fort. Mhm. Und dann ab zum Flieger und dann geht es erstmal nach München.
Ja.
So über die Weihnachtstage.
Okay.
Also da habe ich auch noch Studio. Mhm. Aber für Berlin ist für mich jetzt Weihnachtsurlaub. Okay. Und dann habe ich noch Donnerstag, also übermorgen habe ich noch Studio in München. Und dann ist Feierabend dort. Und dann ist Weihnachten und danach geht's mit Freunden in Urlaub nach New York.
Ja, geil.
Ja, über Silvester. Freue mich wie ein
sehr gut
König, ey.
Ja, New York, das steht bei mir auf jeden Fall noch auf der Liste.
Warst du noch nie?
Nein. Ich war dieses Jahr überhaupt das erste Mal in den USA.
Und wo?
Wir sind nach L.A. geflogen und haben dann eine Rundreise.
Ach, geil.
So, einmal komplett da ganz viel abgegrast.
Mit dem Auto?
Mhm.
Mega.
Hat einen Campervan und
ja, sind geil.
Dann über den Grand Canyon dann nach Yosemite wieder zurück und dann San Francisco und wieder runter.
Das hab
so eine richtige Rundreise.
Das habe ich nach dem Abi gemacht. Ich weiß noch, ich habe mit meinem besten Kumpel aus der Schulzeit haben wir ein halbes Jahr, bevor wir unser Abitur schreiben mussten, haben wir USA gebucht und gesagt, so, wir waren beide jetzt keine Glanzschüler und haben gesagt, jetzt haben wir diesen Urlaub gebucht für 1,5 Monate USA.
Ja.
Wir müssen das Abi jetzt schaffen, weil wenn wir es nicht schaffen, haben wir ein Problem. Okay. So, dann haben wir das Abi zum Glück geschafft und dann sind wir auch 1,5 Monate durch die USA getourt, auch mit dem Camper.
Ja, cool.
Und das einzig Blöde war, wir waren noch nicht 21, also wir
durften
halt noch nichts trinken. Gut, wir haben natürlich was getrunken.
Ich wollte gerade sagen, aber es ist.
Er hatte Verwandtschaft und wir sind auch erstmal nach L.A.,
ja,
nach Simi Valley und sind dann von da, da habe ich übrigens das Shotgun-Trinken kennengelernt. Also das Dosenstechen.
Dass
du quasi diese Bierdose und machst ein Loch rein, oben auf.
Oh
und
Gott.
Dann habe ich gelernt von einem Polizisten.
Also, ja, natürlich.
Das tue ich ein, ja. Der Familienvater von der Verwandtschaft da drüben eben war Polizist und der hat uns das gezeigt und das war, unfassbar, wie schnell man so ein Bier trinken kann.
Man muss es, glaube ich, auch schnell trinken, weil es einfach nicht so lecker ist.
Naja, ich finde es gar nicht, ich muss sagen, ich finde die amerikanischen Biere nicht schlecht. Sie sind natürlich nicht wie deutsches Bier.
Ja.
Aber du kannst gar nicht anders, als es langsam zu trinken.
Mhm.
Weil klar, wenn du da oben diese Zirkulation hast mit der Luft und so, dann schießt es halt einfach rein. Mhm. So.
Ja, ist schon krass.
Und dann sind wir da auch eben mit dem Camper von, boah, ich müsste jetzt echt überlegen, wo wir alles lang gefahren sind, aber natürlich erstmal so die Küste eben, L.A., San Francisco.
Ah, ihr seid also aber die Küste hochgefahren?
Wir sind hoch, okay. Ja. Mhm. Also Simi Valley ist ein bisschen unter L.A.
Ja.
Dann sind wir da halt so Malibu und sowas, Santa Monica, das sind wir alles abgefahren. Mhm. Dann sind wir hoch nach San Francisco und dann querfeldein quasi über Vegas, dann bis runter nach New Orleans, dann weiter runter. Ja, nach Key West, das ist dann schon im Süden unten, Everglades, dann rüber nach Miami, nach Orlando,
okay.
Dann Washington D.C., was meine Lieblingsstadt übrigens ist.
Ja, okay. Ja,
mein absolutes Highlight, Washington D.C. Dann natürlich New York, das war mein erstes Mal New York. Du musst dir vorstellen, zwei junge Burschen gerade irgendwie mit dem Abi in der Tasche und fahren mit einem weißen VW-Camper nach New York rein. Unfassbar, ey. Unfassbar. Und ja, dann irgendwie noch, na klar, mal kurz auf die kanadische Seite, um die Niagara-Fälle zu sehen.
Da habt ihr relativ viel gemacht.
Wir haben viel gemacht,
ja.
Aber ihr habt noch ein bisschen Zeit. Aber es ist, man stellt sich's
immer vor. Ja, aber anderthalb Monate ist gar nicht so viel für das, was ihr da
macht. Ne, aber man stellt sich's vor, dass es riesig ist. Aber du kannst, wenn du wirklich dranbleibst, eigentlich in 10 Tagen mal rumkommen.
Ja, das stimmt. Aber dann fährst du halt auch nur.
Genau, genau. Ja, nee, das haben wir nicht gemacht. Wir sind dann eben noch nach Chicago und dann wieder zurück nach Las Vegas. Das mussten wir zweimal machen, klar.
Ja, klar.
Und sind dann auch...
ihr habt gespielt, hoffentlich.
Wir
durften nicht spielen. Ihr durftet ja nicht spielen.
Nein,
wir
durften nicht spielen.
Warst du danach wenigstens nochmal dann? Konntest du spielen?
Ich habe noch nie in Vegas gespielt. Ah. Noch nie gegambelt.
Ich habe mir immerhin ein Abendessen da erspielt.
Ja?
Ja, Blackjack-Tisch.
Also geil.
Es war ganz cool. Ich sollte mich hinsetzen und dann habe ich $10 bekommen, weil ich nicht das Bargeld hatte. Und so, das darfst du jetzt verspielen. Der Mindesteinsatz waren $10.
Nice. Alles auf Rot-Schwarz.
Tschüss. Blackjack. Ich habe nicht
mit Karte.
Ja, und dann so nach einer Viertelstunde lagen dann einfach $50 rum und dann war es so, es macht jetzt gar keinen Sinn, weiterzuspielen. Geil. Wir nehmen jetzt das Geld, wir gehen jetzt essen. Das haben wir dann gemacht.
Geil.
Das war ganz gut.
Ja. Nee, und dann sind wir zurück wieder nach Kalifornien, wieder nach L.A. Also wir sind wirklich einmal komplett rum und haben, das war ganz geil, weil wir sind relativ planlos hingeflogen. Wir wussten, jeder hat irgendwie so seine Favorites, die Städte, die er sehen will. Und dann sind wir da, hatten wir das Auto, haben wir eine Landkarte gekauft, haben die wirklich so wie im Film auf die Motorhaube gelegt, jeder einen Rotstift. Und dann so, okay, wo wollen wir hin? Was wollen wir sehen? Und dann wirklich immer so auf den Landkarten so ein X gemacht, wo wir hin wollen und geguckt, wie verbinden wir das sinnvoll. Und haben dann uns so die Route gesteckt.
Cool. Wir haben eine App verwendet.
Das gab es bei uns noch nicht.
die haben wir aber auch nur auf Empfehlung bekommen. Das war ganz geil. Roadtrippers heißt die.
Okay.
Und du sagst halt den Anfang und das Ende.
Ja.
Und dann haust halt einfach alle Ziele rein. Und die macht dir sowieso einfach mal die perfekte Rundreise dafür, also wie am besten man das gestalten sollte, am effizientesten. Und das war halt ganz cool, weil wir eh relativ kleinteilig wussten, wo wir so ungefähr hin wollten.
Okay.
Und hatten dann ungefähr den Überblick, von welcher Station bis zu welcher Station dauert es, wie lang.
Ja.
Und so, und konnten dann abschätzen, ob wir das überhaupt schaffen in unserer Zeit. Also wir hatten 25 Tage.
Ja.
Und sind halt auch relativ viel gefahren, um das irgendwie zu schaffen, diese ganze Rundreise da. Aber die App war echt sehr, sehr hilfreich. Ansonsten wäre es ein bisschen... Geil, das könnte unser Essen sein.
Was jetzt schon?
Das gibt keine Ahnung, gell,
wir machen. Das wäre heftig.
Hallo? Ja, sehr gut. Ich komm zu dir vor. Ja, sonst ist uns Essen. Bis gleich.
Krass. Hatte der es schon fertig, oder?
Keine Ahnung.
Das ist flott.
Du kannst da irgendwas erzählen.
Ich kann irgendwas erzählen? Ich kann mal versuchen, auf der Flasche hier zu pfeifen. Ja, jetzt ist der Mann weg und ich soll Sachen erzählen. Geil. Ich trinke erstmal einen Schluck. Und erzähle noch was zum Thema Bier. Wir trinken gerade ein Augustiner Edelstoffbier, das tatsächlich in München gebraut wird. Und zwar unweit von der Theresienwiese weg, die das Gelände, das Festzeltgelände für die Wiesen ist. Und da wird natürlich auch viel Bier getrunken. Und das beste Bier ist das, in meinen Augen, das Augustiner Starkbier, das auf der Wiesn ausgeschenkt wird, aus dem Holzfass. Das ist der absolute Wahnsinn.
Also jeder, der noch nicht auf der Wiesn war, und übrigens, das heißt die Wiesn, man geht auf die Wiesn, das machen viele falsch, trinkt Augustiner aus dem Holzfass. Ja klar, ich erzähle gerade hier kleiner Exkurs in die Biertrinkerei.
Sehr gut, wir werden das danach ja eh nochmal an. Weißt du schon, was du so erzählst? So, wir haben uns Burger bestellt, ich weiß nicht, ob du das schon erzählt hast.
Ich habe noch nicht, nee.
Du kamst an, hattest Hunger, wir haben bestellt, es ist da und jetzt machen wir das einfach.
Das ist genial.
Du hast Röstzwiebel Bacon. Du hast gesagt, du isst eigentlich gar nicht so wirklich Fleisch, aber heute ist irgendwie...
Aber heute habe ich irgendwie, also wenn du die Bilder gesehen und so, und ich habe da jetzt gerade irgendwie Bock
drauf. Mega Bock drauf gehabt, das ist doch gut. Du wolltest Ketchup noch und...
Ja, du, aber mach dir keinen Stress.
Nö, also, ich wollte es jetzt aber noch, sehr egal.
Ich habe übrigens, so eine Angewohnheit oder Krankheit. Ich esse immer erst die Pommes. Pommes zuerst und ich sortiere sie leider nach Größe. Das ist eine Katastrophe. Ich weiß nicht, wann ich mir das angewöhnt habe. aber das muss irgendwie...
Du isst zuerst die Pommes, das habe ich noch gehört.
Ja, ich esse zuerst Pommes und ich sortiere sie auch nach Größe.
Nein, wirklich?
Ohne Scheiß. Also es ist nicht so, dass ich sie mir vorher hinlege, aber ich gucke, wenn die so draußen liegen, welche Pommes ungefähr gleich groß und die nehme ich dann zusammen, weil es sich einfacher greifen lässt.
Ah ja, okay. Also, ja, das verstehe ich. Obwohl es auch freaky ist.
Ist ein bisschen zu neurosenmäßig, aber es ist noch im
Rahmen. Aber hast du noch irgendeine andere Neurose, die so, wo du so weißt, oh Gott, das macht einfach jedes Mal und es ist so dumm und man ärgert sich die ganze Zeit, dass man das immer wieder macht?
Naja, es ist nicht ganz so schlimm, aber nee. Also was ich immer wieder mal mache, ist, wenn ich zum Beispiel meinen Schlüssel einstecke, dass ich in einen Rucksack und ich packe ihn irgendwie oben ins Fach rein und ich mache zu und ich denke mir, hey, du hast ihn da reingemacht. Du weißt, dass der Schlüssel da drin ist. Du brauchst nicht nachgucken. Aber ich mache trotzdem auf und gucke nach, ob ich gerade diesen Schlüssel... Also, völlig bekloppt.
Ich habe dieses Herd-Ding einfach. Also wirklich.
Hast du mit an- und ausmachen?
Dass ich einfach mir nicht mehr vertraue, ob der an oder aus war. Er war wirklich selten an. Also... Aber auch nur, also auch wenn ich in der Wohnung halt einfach bin, keine Ahnung. Ich nehme halt den Topf runter, trage ihn rüber ins Wohnzimmer, da esse ich. Oder irgendwann komme ich halt, keine Ahnung, 2 Stunden später in die Küche und denke so, da war die Platte noch an. Und früh bin ich einfach immer so unausgeschlafen, weil ich so ein absolut kein Morgenmensch bin. Und dann vertraue ich mir auch einfach nicht, dass ich da in irgendeiner Form das noch in, also
ist abgefallen,
irgendwas gemacht habe.
Wenn man über sich selber sagt, ich vertraue mir nicht.
Absolut nicht. Okay. Mhm. Das werden Leute richtig lieben, einfach mit vollem Mund zu reden. Mir scheißegal, ich leg dir das mal hier hin, falls du das brauchst.
Diese Pommes sind echt gut.
Ja, finde die Pommes da nämlich auch ganz gut. Mhm. Aber mir reicht heute echt der Burger.
Willst du welche von mir?
Danke, iss mal. Du hast irgendwie einen krassen Tag hinter dir. Nee, aber irgendwie habe ich von dir gehört, dass du sagst, mein normaler Synchrontag ist um 7 aufstehen, wie jeder normale Mensch aufsteht. Und dann auf Arbeit gehen, denkst du, oh Gott, um 7 stehe ich auf gar keinen Fall auf.
Ja, tatsächlich.
Wie hältst du das denn aus? Ist es immer noch so? Stehst du um 7 auf?
Ja.
Wow.
Mhm. Früher, als ich in München gewohnt habe, ich bin ja erst vor knapp 2 Jahren nach Berlin gezogen, da hatte ich wirklich entspannte Tage. Ich habe da auch mit meinen 3 besten Jungs zusammen gewohnt, meinen besten Kumpels.
Mhm.
Und das war wirklich so, alle gehen arbeiten, Standardtag irgendwie 8 bis oder 9 bis 5 oder 6. Und ich hatte halt echt viele Tage, wo ich dann irgendwie Zeit hatte und ich hatte mal am Tag dann 15 Minuten Arbeit, dann mal gar nicht. Gut, dann natürlich auch mal einen halben Tag und mal einen vollen Tag.
Mhm.
Das war sehr entspannt. Seit ich in Berlin bin, ist das vorbei. Ich bin irgendwie, also gefühlt so ein bisschen von den Zeiten wie festangestellt.
Mhm.
Und gut, tut auch nicht weh, also ist schön. Ich arbeite ja gerne, deswegen finde ich es nicht so schlimm. Aber ich stehe früh auf,
ja. Krass. Ich kann das einfach wirklich nicht.
Ich wünsche mir immer ausschlafen zu können und am Wochenende, wenn ich ausschlafen kann,
dann
kann ich nicht ausschlafen. Ja. Also unter der Woche könnte ich lang schlafen, da könnte ich auf jeden Fall bis 10 pennen. Ja. Und am Wochenende wache ich safe um 7 auf. Das ist eine Katastrophe, ey.
Ich habe das wirklich selten, dass ich einfach mal denke, boah, warum bist du jetzt so früh aufgewacht? Das passiert mir wirklich selten. Das ist vielleicht meine Baustelle nebenan ist gerade, da passiert es relativ oft. Aber ich weiß auch nicht warum, dass ich einfach abends, also gerade so jetzt, das ist so meine Zeit. Das ist mir total, selbst wenn ich jetzt müde wäre, wäre ich kreativer und produktiver, als wenn ich das um 10 oder um 11 wäre.
Also ein klassischer Nachtmensch.
Ja, doch sehr. Mhm. Und es hat mir beim Schreiben, habe ja Drehbuch gelernt, doch echt oft geholfen, wenn irgendwie so alles in dem Bett. Selbst wenn du dich ablenken willst. Insta und Facebook kann dir nichts mehr Geiles anspielen, weil niemand ist wach. So, weißt du? Und dann schaut man so raus und denkt so, passiert draußen irgendwas? Nein, es sind maximal zwei Lichter an oder so auf der Straße, ist total egal. Und dann kann man sich hinsetzen und es nervt keiner und
ja.
Schwupp ist es aber dann um 4 und du hast aber 10 Seiten geschrieben oder so. Und denkst, oh ja, okay, und jetzt gehst du ins Bett und schläfst halt bis 12. Und dann stehst du auf und dann hast du ein bisschen ganz normalen Tag. Das wäre mein Traum. Kann ich natürlich auch nicht immer machen.
Ja.
In unserem Job muss man halt auf andere Leute ja auch, also man ist ja auf andere Leute angewiesen. Und
ja,
wenn das nicht deren Zeit ist, und wir haben schon echt entspannte Zeiten hier, ich weiß das.
Ja. Wobei ich sagen muss, ich hatte auch jetzt, das habe ich auch erst in Berlin kennengelernt, die Nachtschicht.
Mhm. Das stimmt.
Und ich habe auch Tage, da musste ich mich auch erst dran gewöhnen, so Schichten so 9 bis 23, 30.
Mhm. Krass, also 9 abends.
9 morgens.
9 morgens.
Mhm. Wow. 7 aufstehen und dann bis 23, 30
7 Stunden aufstehen. Das ist für mich wirklich.
Da geht schon los,
ganz schwierig. Mhm. Ich hatte das aber, als wir in die USA geflogen sind. Da hatte ich das, dass wir früh wach waren. Nicht wegen Jetlag, das hatte ich in beide Richtungen nicht.
Mhm.
Aber weil wir halt so viel machen wollten.
Mhm.
Weil es halt einfach klar, es wäre cool, den Sonnenaufgang zu sehen hier, wenn wir einmal in diesem Nationalpark sind.
Auf jeden Fall.
Oder so. Also wir haben selten den Sonnenaufgang wirklich gesehen, aber es war wirklich so, der Wecker klingelte konsequent sehr, sehr früh. Nein, wir haben das schon relativ, also wir haben die Sonne noch sehr jung gesehen, sagen wir so. Aber ich so konsequent bin ich noch nie früh aufgestanden, weil ich aber auch diesen, also ich hatte da was vor. Ich wollte da was Sinnvolles machen. Ich wollte nämlich Natur sehen, wie sie gerade aufwacht.
Das sind aber diese Urlaube. Also, es gibt so Urlaube, diese Strandurlaube, wo es eigentlich irgendwie egal ist.
Ja.
Da sagst du dir irgendwie, okay, einmal will ich den Sonnenaufgang oder den Sonnenuntergang sehen. Am Meer.
Ja.
Und sonst liegst du irgendwie nur auf der faulen Haut rum. Und es gibt diese Urlaube eben, wo du sagst, ich möchte irgendwas erleben. Ich will was sehen. Ich kenne das Land, die Stadt nicht.
Mhm.
Und dann wirst du aktiv und zwingst dich zum Frühaufstehen.
Und was ist dir lieber?
Ich brauche einen gesunden Ausgleich. Allgemein bin ich ein Mensch, der, glaube ich, sehr, sehr viel Ausgleich braucht.
Mhm.
Ich mag Extremen, aber ich brauche dann auch eben das Gegenstück dazu.
Okay.
Also wenn ich viel, viel arbeite, möchte ich aber auch mal 1-2 Tage frei haben.
Ja.
Wenn ich so einen Urlaub mache, dann möchte ich danach aber auch so einen Urlaub machen.
Okay.
Also.
Ich glaube, ich bin bisher mehr auf dieser Urlaubsseite, wo man viel macht, weil die Zeit mal da ist, das zu tun.
Mhm.
Und unter der Woche will ich aber durch die Arbeit, die teilweise einfach länger geht, weil man mal irgendwie, so wie wir jetzt einfach noch rumsitzen und so, will ich mir das aber nicht verbauen lassen, dass man da nicht noch Leute sieht und dann.
Ja.
Also meistens ist mal, also bei mir ist, glaube ich, immer viel los eher, als dass ich wirklich entspanne. Obwohl ich das auch mal cool fände, aber ich glaube, nach so einer Woche wäre mir das Entspannen auch wirklich zu langweilig. Ich müsste dann irgendwie
was. Ich schaff's nicht, eine Woche zu entspannen.
Ja.
Also für mich ist es so, wenn ich eine Woche lang wirklich acker, dann zwei Tage frei.
Okay.
Oder wenig zu tun.
Ja.
Nach dem zweiten, dritten Tag werde ich nervös. Also nicht, weil ich Angst habe, irgendwelche Existenzängste, sondern einfach, weil ich mir nutzlos vorkomme.
Ja, und weil man ja auch diesen Drill ein Stück weit gewöhnt ist, dass man halt irgendwie was tut und dann tut man das halt nicht und dann ist es halt so. Und
das Schlimmste ist, wenn die Jungs oder wer auch immer die Freunde irgendwie in der Zeit halt zu tun haben und du bist dann so, dann hockst du alleine daheim. Also,
hallo, ich hab doch gerade Zeit.
Also wie schaust du mir, was machst du heute? Ich bin im Studio von irgendwie bis irgendwann. Ja, okay, cool, dann mach ich nichts.
Aber ja, irgendwie vermisst man das dann doch nicht so sehr, das Entspannen. Ich glaube, das kommt später irgendwann.
Ja.
Dieses.
Ja, ich denke mir auch irgendwo, wir sind noch einigermaßen jung.
Mhm.
Wir sind noch vital, fit. Wir können uns das auch noch erlauben. Deswegen, also ich habe jetzt auch kein Problem mit solchen Zeiten, dass man wirklich viel arbeitet. Ich denke mir, irgendwann kannst du es nicht mehr.
Ja. Aber denkst du, das wirkt, obwohl, in unserem Job?
Ja.
Gerade doch Sprecher und Sprecherinnen. Das sind ja die Leute, die am längsten noch arbeiten, weil sie irgendwie gefühlt noch mit 80 gerne ins Studio gehen und dann.
Ja, aber nicht mehr dieses Pensum.
Ja, das stimmt.
Irgendwann willst du es einfach nicht mehr.
Ja. Aber das heißt, hast du so ein Pensum auch, weil du es ein bisschen musst oder auch, weil es cool ist? Oder wie ist das? Also ich meine, gibt es so ein trotzdem noch, ich meine, du bist ja einer der gefragtesten Leute soweit in der Szene mit, oder gibt es da irgendwie Konkurrenz-Dinger so in einem drin, dass man sagt, oh, du musst aber schon noch,
nee, weil die Leute müssen sich auch überhaupt schon nicht, überhaupt nicht. Das ist kein Ding, dass ich muss oder so,
ja,
sondern ich mach's einfach sau gerne.
Ja, cool.
Und ich liebe es, diese Tage, wo du halt irgendwie von Job zu Job springst, jetzt nicht wegen dem Weg, aber wegen den Rollen, weil toll fände ich es, wenn du ganz viele verschiedene Termine an einem Tag hast und die sind alle nebeneinander oder im gleichen Studio.
Mhm.
Dass du wirklich so von Rolle zu Rolle springst. Und das genieße ich einfach.
Mhm.
Also.
Okay. Ich glaube, ich springe mal ganz an den Anfang.
Ja, zum Bier, zum Gmir-Design.
Nee, zum zu dir eigentlich. Hast du Geschwister?
Mhm. Ich habe eine Halbschwester.
Mhm.
Ich sehe sie nicht als Halbschwester. Für mich ist sie eine Schwester.
Ja.
Aber ja, habe ich.
Älter oder jünger?
Älter, 5 Jahre.
Mhm.
Ja.
Das heißt, du hast ein entspanntes Leben.
Das heißt, ich war der nervige kleine Bruder, der mal in den Haaren ausgezogen wurde, wenn die Freunde da waren.
Ja, cool. Und du hast ganz normal Schule gemacht und warst dann irgendwann vor der Kamera und das sofort ganz, ganz erfolgreich.
Ich war früh. Ich war, also angefangen. Ich muss mal aufhören mit den Pommes. Ich habe das Gefühl, ich bin die ganze Zeit nur mit vollem Mund am Reden.
Ich finde es nicht so schlimm. Ich finde es so gemütlich.
Also angefangen habe ich eigentlich, oder durch das zu dem ganzen Thema gekommen, bin ich eigentlich durch den Gesang.
Mhm.
Ich habe mit, das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee, zum Wohl.
Prost.
Ich habe angefangen mit 6, glaube ich. War ich im, oder 5? Ich weiß es gar nicht mehr, ey. War ich im Theater mit meinen Eltern.
Mhm.
Und das war eine Aufführung von Peter Pan.
Ah, ja.
Und diese ganzen Disney-Stoffe habe ich sowieso schon immer geliebt. Mhm. Und bei dieser Aufführung hat damals der Tölzer Knabenchor mitgespielt und gesungen. Der hat die verlorenen Jungs gespielt.
Ah, ja, okay.
Und die haben, wie gesagt, gespielt, aber hauptsächlich eben gesungen.
Ja.
Und das hat mich total fasziniert, dass die Kids da, die waren ja alle so mein Alter,
mhm,
dass die auf der Bühne stehen und so grandios halt spielen und singen können.
Mhm.
Vor allem singen. Und dann wollte ich unbedingt auch in diesen Chor. Und meine Mutter hat mich zum Vorstellungsgespräch gebracht. Dann musste ich vorsingen. Da habe ich mich wohl nicht ganz so blöd angestellt. Und dann bin ich in diesen Chor eingetreten.
Aber das ist ein Chor in München.
Das ist, genau, also wie gesagt, Tölzer Knabenchor, mhm. Tölz ist jetzt ein bisschen außerhalb, aber okay, die Proben in München und die zählen, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war es tatsächlich mit einer der besten Knabenchöre, mhm, die du besuchen konntest.
Wahrscheinlich neben dem Thomaner Chor, das ist der einzige, den man noch kennt.
Regensburger Domspatzen,
sowas. Ah, ja, die also, man
auch genau,
das stimmt.
So, das waren die Konkurrenten. Wobei ich glaube, der Tölzer Knabenchor doch noch ein Stück besser war.
Klar, war immer so.
Ja, natürlich. Also jetzt nicht wegen mir, also auf keinen Fall. Nee, und dann bin ich da rein und die hatten so ein Rangsystem quasi, wie so ein Klassensystem. Chor 5, Chor 4, Chor 3, Chor 2, Chor 1.
Mhm.
Und dann konntest du zum Solisten werden. Also 1 war das Beste.
Mhm.
Und dann, je nachdem, konntest du dich eben zum Solisten ausbilden lassen. Und ab Chor 1 ging es auch damit los, dass man wirklich Chorfahrten hatte in die verschiedensten Städte, auch okay, weltweit, und mit dem Singen auch schon in jungen Jahren hätte Geld verdienen können.
Okay.
So, und ich habe da meine Sprünge quasi gemacht, eben von Chor 4, Chor 3, Chor 2, Chor 1.
Mhm.
Und wurde oder stand kurz davor, zum Solisten ausgebildet zu werden.
Mhm. Und dann warst du da?
Da war ich 8.
Okay, in 2 Jahren praktisch, oder 2, 3
Jahren? Nein, nicht ganz, ja. Ich habe, also den 5er-Chor konnte ich überspringen. Nee, warte mal, den 4er habe ich übersprungen. Ich bin okay, in den 3er.
Sofort
genau, es gab 4, 3, 2, 1. Ich bin in den 3er-Chor gekommen. Dann ein Jahr später in den 2er, ja, ein Jahr später in den 1er. Und dann war ich quasi an der Ausbildung. Und dann kam gleichzeitig der Film.
Mhm.
Also, dass ich mit 9 gedreht habe.
Mhm.
Die Faszination hatte ich sowieso schon immer. Film, das war vielleicht auch ein bisschen daher, weil es verboten, oder nicht verboten war, aber ich habe daheim jetzt nicht wahnsinnig viel ferngeguckt.
Okay, ja.
Da waren meine Eltern so ein bisschen streng und, und irgendwie so bis 22 oder bis 21.15 Uhr durfte man wach bleiben.
Ja, und dann,
ab ins Bett, Junge, und ja, so. Und die meisten Filme habe ich dann irgendwie halt nie gesehen und die Faszination war immer sehr groß.
Ja, okay.
Genau. Und
Und dann, das ging auch, dass ich Kevin allein zu Hause gesehen habe, so wie halt alle wahrscheinlich. Und das genauso faszinierend fand und das Glück hatte, zu einem Casting gehen zu können, wo ich eben eine Rolle bekommen habe, also damals für Pünktchen und Anton, eben die Hauptrolle zu spielen. So, und dann
Aber wie lief dieser Casting-Prozess ab? Ich meine, du kommst doch nicht einfach mal so zu einem Casting.
Nee, das war ein Ja, also doch, irgendwie schon, weil das war ein öffentlicher Aufruf, der stand in der Zeitung. Okay. Meine Mutter hatte das gelesen, gesagt, guck mal hier, wenn du Bock hast. Du wolltest doch immer. Und dann bin ich dahin. Und das hat dann natürlich alles gedauert. Also der Casting-Prozess, ich glaube, das waren 4-5 Castings über 1 oder 1,5 Monate.
Okay.
Und dann irgendwann hat es geklappt. Genau, und dann habe ich eben damals gespielt. Und dann kamen natürlich weitere Angebote und man hatte ja die Premierenreise und so weiter und so fort. Und man war damit viel beschäftigt.
Das heißt, du hast aber deine Solistenkarriere da an den Nagel gehangen.
Noch nicht.
Noch nicht.
Die Karriere, die Gesangssolistenkarriere wurde für mich an den Nagel gehängt.
Oh nein.
Ja, ja. Ich war, ich konnte aufgrund dessen natürlich diverse Chorreisen dann nicht mitmachen.
Ja.
So, und das hat natürlich der Chef damals, der Herr Schmidt-Garden, das hat der, geiler Name, ne?
Ja.
Das hat er natürlich nicht gern gesehen, weil es ist ja natürlich auch ein Geschäftsmodell für den. Oder allgemein dieser Chor.
Ja, okay, klar.
Die verdienen ja damit ihr Geld. So, und irgendwann kam dann mal der Anruf von ihm, wo es hieß, wie ist denn das, willst du weiter im Chor bleiben? Und er gesagt, ja klar. Er gesagt, gut, dann musst du aber mit der Schauspielerei aufhören, weil das beißt sich. Da habe ich gesagt, ja, also nee, mit der Schauspielerei will ich nicht aufhören, das macht mega Spaß. Und dann hat er gesagt, gut, musst du dich entscheiden. Entweder Chor oder Schauspielerei.
Das ist sau ätzend, du warst 9 Jahre.
Ja, das war echt ätzend. Das war echt ätzend. Ja, und dann habe ich halt das relativ politisch gelöst und habe gesagt, also mit der Schauspielerei möchte ich nicht aufhören. Und dann hat er mir die Entscheidung abgenommen und hat gesagt, gut, dann schmeiße ich dich quasi hiermit raus.
Krass.
Ja, und dann, das war eine Zeit, wo ich gerade die Königin der Nacht gelernt habe. Was ziemlich krass war damals. Damals hätte ich sonst singen können. Da hatte ich aber noch keinen Stimmbruch. Ja, okay. Und wie gesagt, dann bin ich halt rausgeflogen aus dem Chor. Und dann war quasi aber der Weg frei halt für die Schauspielerei. Okay. Und dann habe ich gedreht und habe relativ zeitgleich nach dem Film ein Angebot im Synchron bekommen. Von Disney damals. Und es war echt eine turbulente Zeit, wenn man sich das mal so irgendwie vor Augen
führt. Ja, total.
Und habe dann halt synchron das erste Mal
gesprochen. Und das war Tarzan.
Genau, ich habe dann den kleinen Tarzan in Disney's Tarzan gesprochen. Keine Ahnung, wann das war, 99 oder so?
Müsste ungefähr. Und also, ob ich das beurteilen könnte, der auch, wir hatten zu Hause nicht mal so ein Programm, wo ich das hätte auch gucken können, wenn es dann mal gekommen wäre. Ganz lang. Aber ja, ich glaube, das war 99.
Ja. Ja, krass. Und dann habe ich halt mit Synchron immer weitergemacht und und das halt alles irgendwie immer so neben der Schule her.
Aber ich denke darüber nach. Du hast Pünktchen und Anton gemacht, hast dafür einen Preis bekommen, du hast Geld bekommen, du hast mit 9 Jahren eigentlich eigenes Geld verdient. Konntest du darauf zugreifen oder haben deine Eltern gesagt, nein, das kommt schön irgendwo hin und du bekommst es dann, wenn du
in die USA fährst? Da bin ich meinen Eltern sehr dankbar für. Die haben für mich damals ein Konto eröffnet, wo alles, was ich verdient habe, drauf kam.
Ja, okay.
Ich hatte da auch keinen Zugriff. Da bin ich auch sehr froh drüber. Ich muss aber sagen, auf der anderen Seite habe das damals gar nicht gewusst. Ich wusste, dass ich damit Geld verdiene, aber ich wusste nicht, wie viel. Weil es war für mich auch völlig egal.
Ja.
Also für mich ging es damals nie ums Geld.
Also haben das deine Eltern für dich dann verhandelt? Also natürlich müssen sie, oder gab es dann irgendwann Agenten, die
das... Nee, es gab dann nach dem ersten gleich einen Agenten, der angerufen hat. Und,
das macht ja auch voll Sinn, weil wie soll man das alleine machen?
Ja, wenn du in dem Ding nicht in dem Geschäft drin bist, in der Branche, dann hast du keine Ahnung, auf was musst du achten, Verträge lesen, was kannst du verhandeln, was sind Gagen, wie viel kann man verlangen und so weiter und so fort. Nee, aber das war für mich wirklich egal. Für mich war das damals ein großes Spiel einfach.
Klar.
Und ein aufregendes, tolles Spiel und was Neues. Und
da warst du doch in der 4. Klasse, oder nicht?
Ja.
Das heißt, es stand dann auch zusätzlich noch an, aufs Gymnasium zu wechseln?
Genau.
Ja, das kommt ja noch auch dazu. Dann neue
Leute. Ja, aber in der Schule war ich bis auf Mathe, war ich gut. Also alles, was mit Sprachen zu tun hatte, hatte ich irgendwie immer so viel mehr leicht. Und die naturwissenschaftlichen Fächer waren für mich eine Katastrophe. Also schon damals, wie gesagt, ich habe in Mathe, das war für meine Verhältnisse furchtbar, hatte ich immer Vierer. Mhm. Immer so scharf irgendwie an der 5 vorbei. Mhm. Aber in der Grundschule, ich meine, da schreiben die meisten Leute ja, glaube ich, eher gute Noten.
Ja, das ist...
Das Niveau jetzt noch nicht so krass.
Obwohl das eher absurd ist, dass man da schon Noten bekommt. Aber ja, das ist... ja, da kommt man meistens noch gut weg.
Ja. Ja, und dann habe ich eben die Schule, also Grundschule lief entspannt irgendwie nebenher. Das war echt okay.
Aber das wird sich doch mit dem Gymnasium irgendwie geändert haben, wenn du da regelmäßig dabei gearbeitet hast.
Ja, man musste da, also meine Mutter musste damals mit dem Gymnasium und auch danach mit der normalen Schule, mit der Grundschule und auch mit dem Gymnasium musste meine Mutter halt immer verhandeln. Also,
das kann wirklich auch nicht im Unterricht
war, dann befreit werden. Ja, okay. Nicht alles konnte man. Man hat versucht natürlich für die Kinder auch von den Produktionsfirmen aus meistens im Sommer zu drehen.
Ja, klar.
Oder beziehungsweise in den Sommerferien. Wenn es nicht ging, dann musste ich halt quasi befreit werden. Und hin und wieder ging das auch nicht. Es gab tatsächlich Momente, wo auch mal der Rektor oder was gesagt hat, nee, geben wir nicht frei, und dann war ich halt krank.
So, war komisch.
Ich, ja, klar. Total komisch. Fanden manche Lehrer auch gar nicht witzig, gerade zur Gymnasiumszeit.
Ja.
Gab es Lehrer, die das nicht witzig fanden. Aber
das waren wahrscheinlich auch nicht deine Lieblingslehrer.
Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall, ey. Das waren Lehrer, mit denen ich sowieso auf Kriegsfuß stand.
Ja, natürlich. Das ist immer so.
Ja. Nee, und während der Schulzeit, wie gesagt, lief das auch immer so nebenher. Und irgendwann kam mal der Punkt, so mit 15, 16, wo ich halt dann überlegt habe, so will ich das jetzt eigentlich weitermachen oder will ich das nicht weitermachen? Es war auch ein Zeitpunkt, wo ich überhaupt keinen Bock mehr auf Schule hatte. Ich wollte eigentlich hinschmeißen. Ich habe gesagt, wieso muss ich, ein kleines bockiges Kind, wieso muss ich in die Schule gehen? Ich habe doch hier Arbeit.
Aber ich wollte gerade sagen, es ist ja gar nicht so bockig. Ich meine, du hast einfach schon 8 Jahre da gearbeitet oder 7 Jahre. Und dann ist dieses seltsame, aber ihr braucht das für euer Leben, gar kein Argument
mehr. Ja, aber ich, also... das kam von meinen Eltern her, weil man gerade von meinem Vater aus, in meiner Familie ist der Vater so der wie soll ich sagen, der mathematische Part und meine Mutter eher so die künstlerische Seele. Mhm. Und von meinem Vater kam halt auch das immer dieses, hab einen Plan B, du weißt nicht, ob das funktioniert mach deine Schule fertig. Das Schöne war, ich hatte nie Druck. Also sie hat mir nie erlaubt, aus der Schule auszutreten, aber das haben sie dann gut verargumentiert einfach.
Ja, so,
und ich bin auch heilfroh, dass ich nicht aus der Schule raus bin, dass ich mein Abi gemacht habe. Aber ich wusste halt einfach dann schon vorher, dass ich das zu meinem Beruf machen möchte.
Ja.
Weil es gut lief, weil es Spaß gemacht hat. Und nach der Schule stand dem Ganzen halt irgendwie nichts mehr im Wege.
Wann konntest du auf das Konto zugreifen?
Kann ich dir gar nicht sagen.
Dann weißt
wahrscheinlich
du
auch, mit 18, aber...
Und du weißt dann auch wahrscheinlich nicht mehr, was du dir gekauft hast als erstes von diesem Geld?
Ich weiß noch, dass ich Taschengeld bekommen habe. Damals, ich habe, glaube ich, was war denn das, in der Woche 5 Mark oder 10 Mark bekommen? Und das habe ich nur für Mist ausgegeben. Tatsächlich, also so bei Kaugummi-Automaten.
Ja, natürlich.
So Rock'n'Roll-Ringe gekauft und so einen Scheiß. Also ich habe damit wirklich nichts Vernünftiges gemacht. Mhm. Gut, hin und wieder mal irgendwie eine Fahrkarte bezahlt oder so.
Ja.
Aber tatsächlich glaube ich, dass ich mir von meinem Geld irgendwie gerade am Anfang halt irgendwie Sachen gekauft habe, die jeder gemacht hat. Halt irgendwie mal einen Eintritt ins Freibad, mal ins Kino, mal irgendwie zu McDonald's oder so, keine Ahnung, heimlich. Also
alles, was man nicht
durfte. Nichts Wildes tatsächlich.
Okay.
Doch, ich weiß noch, was ich mir zuerst gekauft habe. Tatsächlich, doch. Ich habe mir einen Game Boy Color gekauft. Den habe ich mir gewünscht und den wollten mir meine Eltern partout nicht kaufen, weil die gesagt haben, nein, so einen Schmarrn brauchst du nicht.
Ja.
Und ich wollte dieses Ding aber unbedingt. Und dann hat meine Mutter zu mir gesagt, wenn du den unbedingt haben willst, dann musst du ihn dir von deinem eigenen Geld kaufen. Und dann war für mich so, okay, alles klar, mache ich. Und bin los und habe mir diesen Game Boy Color gekauft.
Und du konntest es vor allem, ja geil. Ja, bei uns war das auch so. Du kannst es dir kaufen. Wir sagen nicht, von welchem Geld, weil du hast gar kein Geld, aber du könntest dir selber kaufen, aber wir holst dir nicht.
Krass. Aber finde ich auch, also ich muss sagen, als Kind war das natürlich irgendwie nicht so geil, weil natürlich hatte man Freunde, die hatten dann den ersten PC und die hatten eine Playstation und irgendwie N64 und so Zeug, wo du irgendwie so als Kind Riesenaugen bekommen hast.
Aber man vermisst es doch jetzt gar nicht, oder?
Nee,
also ich habe es überhaupt nicht vermisst.
Nee, so, also zurückblickend fand ich die Erziehungsmethode wirklich gut.
Ja.
Also ich bin auch heute noch so, dass ich überhaupt nicht verschwenderisch lebe. Ich habe hin und wieder mal so einen kleinen Ausreißer, dass ich sage, gut, das muss ich mir jetzt irgendwie leisten. Das brauche ich jetzt unbedingt. Aber sonst,
ich habe das auch eher gar nicht so für Sachen, sondern halt für Essen oder für Weggehen oder für Leute einladen oder so. Dafür gebe ich, glaube ich, das meiste Geld aus.
Ja, ich denke auch, dass bei mir das meiste Geld tatsächlich fürs Essen drauf geht.
Und das ist irgendwie ganz, das ist ein angenehmer Luxus, in Anführungszeichen, den man sich dann so geben kann, wenn man so weiß, okay, ich habe jetzt Bock, da das zu essen, dann isst man das gerade einfach mal.
Oder
so.
Mal einen richtig guten Whisky sauer zu trinken.
Ja, den habe ich mit dem Glenfiddich übrigens gemacht bei dem
Tatsächlich?
Gespräch, ja. Ich ihn da gerade davon sehe. Das war bisher auch der erste Whisky Sour, den ich getrunken habe. Deswegen kann ich das überhaupt nicht beurteilen, was gut ist und was schlecht ist.
Bei dem. Aber den würde ich tatsächlich, glaube ich, eher pur trinken.
Das können wir dann gleich noch tun. Das ist krass. Ich frage das gern, wenn Leute schon so zeitig angefangen haben, was man mit dem ersten Geld gekauft hat. Weil manchmal ist das ja doch irgendwie so, weil ich hatte erst Geld, als ich gearbeitet habe. Und das habe ich erst im Studium gemacht. So richtig. Da hatte ich erst wirklich so Geld, dass ich darüber entscheiden konnte, was mache ich denn jetzt damit? Also ja, ich hatte auch Taschengeld, aber es war halt nichts, wo man sagen konnte, ich hätte mir zum Beispiel ein Gameboy einfach gar nicht kaufen können vorher. Und Marcel Collet hat auch das Geld nicht bekommen, bis er, glaube ich, 18 war, und hat sich dann als erstes ein Bett geholt. Ein großes Bett. Der wollte mir ein großes
Bett ab. Das ist ja geil.
Und das hat er dann ewig gehabt, irgendwie so knapp 20 Jahre.
Aber das
hat
es dann jetzt ausgetauscht. Das ist witzig, weil ich habe mir auch ein Bett gekauft.
Ja, ja wirklich. Also als ich ausgezogen bin, ich hatte irgendwie, also ich hätte ein Bett gehabt, aber ich fand's immer total cool, diese Futonbetten, dass du deine Matratze am Boden hast.
Ja.
Und das war mir damals nicht klar, dass das halt nicht einfach, dass die Leute nicht einfach eine Matratze auf den Boden legen.
Ja.
So, und dann habe ich aber nicht gecheckt. Deswegen, ich habe einfach meine Matratze genommen, habe das Bett gestellt weg in den Keller und habe die Matratze einfach auf den Boden gelegt.
Mhm.
So, das war für mich mega cool. Und dann bin ich ausgezogen nach dem Abi und bin mit einem Kumpel zusammengezogen und habe mir dann, weil dann war die Zeit irgendwie vorbei, dass man das die Matratze auf den Boden legt, und habe dann auch mir mein erstes Bett gekauft.
Ja.
Stimmt.
Welche Größe?
1,60 mal 2 Meter.
Ja.
Ja.
Er brauchte 2 mal 2 Meter.
Ja, nee, das war nicht.
Ich finde, keine Ahnung, 1,60 oder 1,80 reicht.
Es ist auch sehr, sehr groß. Ich habe ein 1,40er Bett.
Also ich hatte noch nie, ich hatte früher 1,40, aber gut, ich bin natürlich, die 2 Meter brauche ich sowieso, aber 1,60 reicht, finde ich, völlig, wenn man jetzt nicht selber eine krasse Wanderdüne ist oder eine Freundin oder Freund hat, der dann ebenso wild im Bett in der Nacht umherwandert, dann finde ich, geht 1,60 schon klar.
Ja, total. ich habe das auch, also weil ich immer 1,40er Betten hatte, oder zumindest relativ lang, ich hatte erst 1,20 und dann auf 1,40 geupgradet, finde ich das eher spooky, wenn das noch breiter wird, weil ich das gar nicht gewohnt bin, dass man
wenn
viel
du jetzt
Platz für sich selber hat auf einmal.
Ja, wenn du nicht ein Riesenzimmer hast, wo das Bett irgendwie nicht so auffällt, dann, also keine Ahnung, so normale Zimmer irgendwie, wenn ich zwischen 11 und 20 Quadratmeter.
Ja.
Ey, das hast du das ganze Zimmer ja voll mit Bett. Das
ist einfach nur Bett.
Ja, wirklich.
Also man verbringt auch viel Zeit im Bett und so, das ist schon klar. Aber ich finde es auch einfach nicht so schlimm. Zu Uni-Zeiten hat man auch mal zu dritt in dem Bett gepennt, wenn man irgendwie bei einer besoffenen Nacht irgendwie nicht nach Hause gekommen ist und so. Dann muss man sich halt das teilen, was da war.
Ja, aber dann finde ich eher wichtig die Matratze.
Ja, genau.
Nicht die Größe, sondern die Matratze.
Genau. Und wenn die bequem ist, alles gut.
Und der Lattenrost, habe ich dann irgendwann mal gelernt.
Ja. Obwohl, also da bin ich aber auch noch nicht weit vorgedrungen, außer dass ich dann auch so, ja, okay, wir nehmen jetzt irgendwie das, das sieht irgendwie okay aus, die Leute sagen, das ist okay, aber hast du ein besonderes Lattenrost
bei dir im Bett? Nein, habe ich nicht, aber ich war tatsächlich mal, bei einem Beratungsgespräch zum Thema Bett, das klingt total behämmert,
aber, was du machst.
Aber ich war da bei einem Laden und die sind halt dafür bekannt, dass sie wirklich ganz, ganz tolle Matratzen und Lattenroste. Lattenröste? Lattenrost?
Lattenröste würde ich auch wählen.
Lattenrosterinen bauen.
Ja.
Und deren Konzept ist zum Beispiel, dass die eine ganz dünne Matratze haben und der Lattenrost dafür ist doppelt gelegt. Also quasi wie so eine Kette von einem Panzer.
Ja, okay.
So, und du kannst dich im Prinzip auch nur auf den Lattenrost legen. Ist nicht bequem, aber es ist auch nicht unbequem. Und okay. durch dieses Doppeltgelegte,
also so ein ovales
Ding einfach. Sinkst du halt wirklich ein. Du kannst dich da. Das ist relativ bequem. Und dann kommt drauf eigentlich nur noch so eine Art Topper. Darüber dann irgendwie noch so eine Schafswolldecke quasi und fertig eigentlich. Und dann machst du einen Bezug drüber. So, aber
und das hast
ich
du?
Fand, nee, ja, ich fand das klasse. Ich so, ja, okay, alles klar. Ja, 1,60, so was kostet das? Also ich rechne nicht mal was aus, ich mache mal ein Angebot. 5.000 Euro.
Oh, wow.
Dann sage ich, okay, und ist dann aber das Bettgestell ist da schon dabei. Nee, das ist jetzt nur die Matratze, also nur dieser Topper und der Lattenrost.
Cool.
Und dann hat die überhaupt nicht verstanden, dass ich eigentlich sofort wieder aus dem Laden gegangen bin.
Das war mir dann doch ein bisschen zu teuer, das ist aber schon länger her.
Ja, schon krass.
Das ist, also,
schön, dass es fancy ist, naja.
Ja, bestimmt ist auch super, aber das war einfach noch nicht die Zeit dafür, irgendwie für 5.000 Euro ein Bett zu kaufen. Also nicht mal ein Bett, sondern halt nur...
Wann ist die Zeit dafür, sich für 5.000 Euro ein Bett zu holen?
Ja. Ich bin sehr happy mit meinem Bett.
Cool. Ich überlege gerade, ich habe ein Interview von dir gefunden. Dafür brauche ich jetzt tatsächlich mal meine Notizen.
Oh, oh.
Das war 2009.
Mm.
Und die Frage war...
Vorgestern.
Wo sehen Sie, schön, dass du da gesiezt wurdest mit 21, fand ich auch sehr, sehr schön. Wo sehen Sie sich in einem Jahrzehnt? Das ist praktisch heute.
Ach du Scheiße, habe ich darauf geantwortet?
Ja. Oh ja, natürlich. Ich würde das jetzt einmal vorlesen und ich möchte von dir wissen, ob das sich auch alles erfüllt hat.
Ich schütte mir mal Whisky ein.
Mach das, das können wir zuerst machen. Hier,
Ich trinke erstmal mein Bier fertig.
Ich versuche mich da zu sehen, wo ich... Ach nee, pass auf, liest du vor.
Das ist ja ich deine
Vorlesung. Du hast das hier, das ist das Oberste. Mach du.
Okay. Ich versuche mich da zu sehen, wo ich meinen Traum mir so gut wie erfüllt habe. Tolle Synchronrollen, großartige Filmangebote, die ein oder andere Weltreise und ein sorgloses Leben.
Na, wie das ist das?
Hab ich damals gesagt.
Das fand ich so geil. Alter. Ich dachte, okay. Und was hast du davon geschafft? Das ist ein Jahrzehnt später.
Okay.
Ja, die anderen Fragen liest du gerade auch durch.
Nee. Also, mein Traum. Das war damals mein Traum, okay. Also tolle Synchronrollen habe ich, glaube ich, geschafft. Hast du
gehabt. Ja, das stimmt.
Also ich hatte tolle Synchronrollen und ich habe immer noch tolle Synchronrollen. Großartige Filmangebote sind tatsächlich weniger geworden,
ja.
Weil ich viel mehr Zeit oder eigentlich den Großteil meiner Zeit im Studio verbringe und viele Projekte absagen musste und muss aufgrund des Synchrons.
Ist das schade?
Das ist auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite nicht so schade, weil viele der Rollen, viele der Filme, die im deutschsprachigen Raum gedreht werden, von den Rollen teilweise nicht ganz so anspruchsvoll sind, wie die ich im Synchron haben kann.
Ja.
Und nicht so abwechslungsreich.
Ja, das verstehe ich.
Und klar, man wird immer in so eine gewisse Schublade gesteckt und spielt dann ähnliche Rollen immer wieder. Und im Synchron ist es halt nicht so. Also im Synchron kann ich mal irgendwie den lieben, netten Schwiegersohn sprechen. Dann spreche ich danach ein Anime. Mhm. Da ist irgendwie ganz anders. Dann spreche ich irgendwie einen Horrorfilm. Dann spreche ich irgendwie einen Nazi. Dann spreche ich einen Vergewaltiger. Und dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, spreche ich ein Tier oder ein Pokémon oder keine Ahnung was.
Ja.
Und diese Abwechslung macht mich sehr glücklich und gibt mir viel.
Und es ist doch irgendwie auch schön, ich habe das zumindest beim Hörspiel auch, die Sachen entstehen halt auch relativ schnell.
Unfassbar schnell, müssen sie auch.
Genau, das ist irgendwie auch der Fluch daran, also dass so Sachen sehr, sehr, sehr schnell entstehen müssen und man auch gezwungen wird, Kreativität vielleicht ein bisschen zu in ein Stück Fließbandarbeit zu pressen oder zumindest zu schauen, wie kriegt man das hin, dass es so schnell entsteht. Aber wenn man sich so überlegt, dass man 3, 4, 5 Jahre für einen Film braucht mit der ganzen Vorbereitung, dann die ganze Produktion und die ganze Postproduktion und so ein Filmsynchron geht ja noch mal schneller, ein Hörspiel geht aber auch wesentlich schneller als einfach so ein blöder Film. Also nicht blöder Film, aber ich meine, wenn man sich so überlegt, wir machen halt hier Hörspiele, die zwischen 8 und 40 Stunden lang sind, die sind halt innerhalb von einem Jahr locker dann fertig. Also das 40-Stunden-Ding nicht ganz locker, aber und eine 8-Stunden-Serie, da drehen die Leute ordentlich
für. Ja, voll. Also was ich schade finde daran, dass man eben, dass die Schauspielerei ein bisschen zurückgegangen ist, weil du eben ganz andere Sachen noch erlebst. Also Synchronstudio sind halt die Rollen toll, aber du bist halt immer in den gleichen Räumlichkeiten.
Ja, okay, das stimmt.
Und beim Film kann's halt sein, dass du da mal hier drehst, mal da, vielleicht bist du mal in einem anderen Land. Mhm. Letztes Jahr habe ich was gedreht, wo ich unfassbar viel unterwegs war. Und das ist natürlich toll, da sammelst du viele Erfahrungen. Mhm. So, also ich muss sagen, auch hier wäre es die Abwechslung, die ich mir wünschen würde.
Ja,
okay. So, ich sag mal so zwischen 1 und 3 Projekten zum Drehen pro Jahr wäre toll.
Ja.
Und den Rest würde ich mit Synchron füllen. Das wäre für mich so das perfekte Ensemble.
Hast du denn die ein oder andere Weltreise noch gemacht?
Weltreise in dem Sinn, also die klassische Weltreise habe ich nicht gemacht, aber ich bin nach Hongkong geflogen, ich war auf den Philippinen und habe meinen Tauchschein gemacht. Ich war diverse Male in den Staaten. Ich war jetzt in Japan.
Mhm.
Also ich habe schon das Reisen
die Welt gemacht. Gesehen.
Ja,
ja. Ja, sehr
und was gut. War der letzte Punkt?
Ob du ein sorgloses Leben hast.
Ein sorgloses Leben.
Das ist geil.
Ja, also bis auf die Sorgen, die sich jeder Mensch irgendwie so macht, so klassische Sorgen, bin ich sehr happy. Also ich sage mal so, ich stehe auf eigenen Füßen.
Mhm.
Ich bin unabhängig und ich kann irgendwie mir alles so einrichten, wie ich möchte, ohne mir jetzt stark Sorgen machen zu müssen.
Ich finde es aber einfach eine wahnsinnig schöne Antwort dafür, dass man mit 21, wie stellt man sich mit 21 dann in 10 Jahren vor und dann ist ein sorgloses Leben ein Ziel? Ich bin dann über 30, dann muss das Leben sorglos sein.
Das ist irgendwie total schön. Abgefahren, dass das jetzt schon wieder 10 Jahre
das ist. Das ist 10 Jahre, das war das nämlich ganz süß. Aber der Fragebogen war auch ein bisschen weird, da war auch sowas wie, nennen Sie, das ist eigentlich das Beste an dem ganzen Fragebogen, nennen Sie eine berühmte Persönlichkeit aus dem 20. Jahrhundert. Ich war so, hä, was ist denn jetzt hier für eine Wissensfrage noch am Start? Weißt du noch, wer du gesagt hast?
Nee.
John F. Kennedy.
Hab ich gesagt?
Hast du gesagt?
John F. Kennedy?
Ja.
Wow.
Ja.
Krass.
Also auch nicht warum, aber der stand einfach da.
Wahrscheinlich habe ich gegoogelt.
Und das Luxusgut, auf das du am ehesten verzichten kannst, war auf deinem privaten Düsenjet.
Okay. Habe ich danach einen Zwinker-Smiley gemacht?
Oder? Hast du tatsächlich?
Wirklich?
Ja, hab ich? Ja, wirklich. Nein, um realitätsbezogen zu bleiben, der Fernseher.
Aber es war ja auch geil. Stimmt, aber das ist immer noch so.
Ja, Fernseher ist einfach.
Tatsächlich immer noch so.
Ich habe auch gehört, du guckst gar nicht so gerne Serien auch, also Breaking Bad und so, aber nicht...
Voll Breaking Bad, beste Serie überhaupt. Ich gucke schon gerne, mir fehlt aber die Zeit.
Ja.
Und ich brauche es nicht unbedingt.
Mhm.
Also tatsächlich, also Fernsehen im klassischen Sinne, so die Sender, die man kennt von früher so, das mache ich überhaupt nicht. Guck kein Fern. Wenn ich was gucke, gucke ich halt auf Streaming-Plattformen, aber ich glaube, das ist inzwischen bei den meisten Menschen so.
Ja, ja.
Aber auch dazu, in den Wintertagen, ja, so, wenn ich mal frei habe. Aber wie gesagt, da ich in letzter Zeit oder in den letzten Jahren wenig Freizeit dafür hatte, habe ich diese Zeit dann irgendwie eher anders genutzt.
Und schaust du original oder auf Deutsch?
Beides.
Wenn du Deutsch schaust, kannst du abschalten?
Nee.
Ja. Oder hörst du deinen Kollegen beim Arbeiten
zu? Ich höre... Ich nenne es so eine Art auf Synchronkrankheit Filme gucken.
Ja.
Ich achte immer, also es ist nicht so, dass ich darauf achte, sondern das ist...
Das ist einfach drin.
Ja, das hörst du einfach. Das hörst du einfach, du weißt sofort, wo wurde die Produktion gemacht, weil du kennst die Leute aus Berlin, du kennst die Leute aus München.
Ja.
Und da achte ich drauf. Und dann achte ich eher irgendwann nur noch drauf, wurde es besonders gut gemacht oder hätte ich irgendwo was anders gemacht oder besser gemacht.
Mhm.
Oder nicht besser, aber anders gemacht.
Mhm.
Aber was ich total gerne mache, ist Sachen auf Englisch gucken und dann, wenn ich zum Beispiel, wenn es ein Wortspiel vorkommt, ein Witz vorkommt oder irgendwie ein krasser emotionaler Ausbruch oder irgendwas, wo ich sage, wow, das würde mich jetzt, also das interessiert mich, wie es auf Deutsch gelöst wurde.
Mhm.
Und dann spule ich zurück und gucke mir die gleiche Stelle nochmal auf Deutsch
an. Okay.
Aber es gibt auch Serien, die ich komplett auf Deutsch gucke, weil ich total Bock entweder auf den Kollegen habe oder weil die Synchro einfach hervorragend gemacht ist oder aus welchen Gründen auch immer oder wenn es geschichtliche Stoffe sind oder sowas.
Mhm.
Oder ganz viele Fremdwörter vorkommen, dann gucke ich gerne auf Deutsch, weil man muss es nicht, das Leben nicht schwieriger machen, als es ist.
Das stimmt. Ich finde das auch ganz, ganz nett ab und zu, aber wenn ich kann, schaue ich das Original nicht, weil ich die deutschen Stimmen so blöd finde, sondern ich finde oft die Mischung so blöd. Also, dass die deutschen Stimmen einem immer näher ans Ohr gebracht werden und immer lauter sind, als sie im Original werden.
Ja.
und weniger im Raum gemixt sind. Und ich finde das einfach angenehmer, wenn man das Gefühl hat, die sind wirklich in diesem Raum und sind nicht so vorgesetzt.
Du bist
so
eine Scheibe. Genau, du bist so mit drin irgendwie.
Ja. Genau, aber dafür kann kein Sprecher, keine Sprecherin irgendwie was. Nee. Und ehrlich gesagt kann da auch fast kein Mischer was für, weil das ist so ein bisschen ein Sound, der sich so etabliert hat, den man einfach bedient, der ja auch funktioniert. Aber es ist nicht so ganz mein Sound. Ich finde das ganz nett, wenn man das Original sieht und man merkt so, ah, du bist halt da, du bist da hinten in der Ecke.
Ja.
Dann ist das halt irgendwie cooler, wenn das
so. Das war ja auch schon damals so, wenn ich jetzt gerade so an alte Western, so John Wayne-Filme oder sowas denke, das klang ja auch so, als ob der Typ neben
dir steht. Ja, total. Ja, das weiß ich. Wie funktioniert es? Ich hole mir jetzt noch ein Bier. Soll ich, perspektivisch
auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Du bist bei diesem Edelstoff auch dabei.
Na, wir können jetzt auch tauschen.
Nee, mir ist es wurscht. Ich habe von. Also, mir ist es wirklich egal.
Dann tauschen wir jetzt. Wir wollen es ja fair halten hier.
Na gut.
Wie bitte?
Den Öffner habe ich da gelassen.
Öffner ist noch hier, ja.
Sehr gut. So. Ich habe das aber auch bei Hörspielen.
Vielen Dank.
Die höre ich mir dann doch auch noch an von Kollegen. Und ja, klar, hört man das ein bisschen anders. Aber trotzdem ist noch dieser Spaß einfach da, weswegen man das ja macht irgendwie. Also man ist ja nicht angenervt von seinem Job oder so.
Nee, auf keinen Fall.
Das ist irgendwie ganz cool. Hast du denn eine Schauspielausbildung gemacht? Nicht wirklich, oder?
Mhm.
Oder doch?
Ich habe eine gemacht. Beides steht aber nicht auf dem Papier. Also,
okay.
Ich habe, dadurch, dass ich mit 9 Jahren angefangen habe zu drehen,
ja,
habe ich immer gearbeitet. Und ich habe es auch im Synchron damals, als es noch ging, so gemacht. Ich habe wahnsinnig gern beobachtet. Und ich habe geguckt, ich habe den Kollegen irgendwie auf die Finger oder auf den Mund geguckt,
mhm,
und geschaut, wie arbeiten die. Wie bereiten die sich vor? Wie arbeiten die im Studio?
Ja.
Und dadurch viel gelernt und auch selber gespielt und das quasi so Learning by Doing mäßig gemacht.
Ja.
Und habe dann aber auch 3 Jahre am Volkstheater in München,
mhm,
gelernt und gespielt.
Okay.
Aber das war nichts Offizielles. Das war der sogenannte Backstage Club. Das war ein Angebot vom Volkstheater, damals von vom Intendanten Christian Stückel.
Mhm.
Der hat diesen Backstage-Club ins Leben gerufen und das war für Leute, die interessiert sind am Theater. Mal so einen Blick hinter die Kulissen
werfen. Ja, okay.
Das war, glaube ich, ein Workshop für 2 Wochen oder so. Und da kam eine Truppe zusammen und das begann mit irgendwie eine Führung mal hinter die Bühne, hinter die Kulissen,
mhm,
mal hoch in die Maske, mal in den Fundus und solche Sachen.
Okay.
Mal auch bei den Schauspielern zugucken und die haben aber, wir waren eine Truppe, die ziemlich Bock hatte, selber zu spielen. Und das haben die ziemlich schnell auch gemerkt. Und haben dann gesagt, okay, wir geben euch Unterricht und gucken mal, wie es läuft. Und die Schauspieler selber vom Theater haben sich bereit erklärt, uns zu unterrichten.
Ah ja, cool.
Und das ging dann so ein halbes Jahr. Und dann meinten die, okay, wir machen noch ein bisschen weiter. Dann machen wir nach einem Jahr einfach ein Stück. Dann füllen wir ein Stück auf.
Sehr cool, okay.
Das haben wir gemacht. Und danach sollte es eigentlich vorbei sein. Und dann haben wir aber alle gesagt, wir wollen weitermachen. Und auch die Schauspiellehrer hatten irgendwie noch Bock drauf.
Ja,
und dann haben wir halt weitergemacht. Und das ging dann tatsächlich 3 Jahre lang so.
Und wie alt warst du dann? Wann hat das angefangen?
Da war ich, glaube ich, so 14 oder 15.
Okay. Cool. Das heißt, das auch noch neben Schule und...
Genau, aber wie gesagt, diese Ausbildung ist jetzt keine Ausbildung, die du irgendwo auf dem Papier findest.
Ja, ja.
Oder dass ich irgendein Diplom oder irgendwas in der Hand habe.
Aber das ist trotzdem ja interessant, weil ja dann dein Zugang... vordergründig immer erstmal intuitiv war.
Ja.
Als Kind. Und dann ist es irgendwann ja auch eine gewisse Routine und dann kann man das ja irgendwie einsortieren.
Genau.
Und dann hast du trotzdem noch Techniken an die Hand bekommen, die du nutzen kannst.
Ja.
Aber gehst du denn an Figuren? Also dein Zugang wird dir dann wahrscheinlich intuitiv bleiben. Aber im Synchron gibt es ja dann doch sehr viel Technik einfach. Verbaut ihr das manchmal? Oder ist es, oder denkst du eigentlich eher eine Befreiung? Mhm. Also mein. Du hast es ja drin mit der Atmung. Wann geht's los?
Ja, also ich sag mal, über die Technik mache ich mir keinen Kopf. Mhm. Also da denke ich nicht drüber nach. Das habe ich jetzt nach, das klingt immer so furchtbar, wenn ich das selber mir vor Augen führe, aber seit im Grunde 21 Jahren
ja,
mache ich halt synchron oder fast 22 Jahre. Die Technik, da mache ich mir einfach keine Gedanken, es läuft.
Das, ja, ja.
Und über das Spiel selber habe ich ja quasi habe ich ja das Vorbild. Also ich sehe ja den Schauspieler, was er spielt. Und wenn es ein guter Schauspieler ist, kapierst du ja sofort, um was es geht. Und siehst ja den Text. Und wenn es ein gutes Buch ist und du einen tollen Regisseur hast, der dich irgendwie in diese Szene einführt und sagt, da geht es jetzt darum und dies und das und der ist drauf, weil und jetzt.
Ja.
So, dann
ja,
kapierst du ja den Kontext und dann kannst du das eigentlich relativ, oder ich denke, ich und die meisten Kollegen halt sehr schnell nachvollziehen, nachempfinden und nachspielen.
Das heißt, du gehst aber schon dann auch in die Emotionen rein. Du findest es schon auch, also wenn dort jemand weint, ich habe nur gehört, dass du bei Lachen am Anfang Schwierigkeiten hattest.
Voll. Katastrophe.
Aber fühlst du dich dann wie weinen oder kommst du nur ziemlich nah einfach daran, dass du sagst, das klingt jetzt einfach so, wie Wein sein soll, aber ich muss nicht selber danach sehr gekriegt rausgehen.
Kommt ein bisschen drauf an. Ich glaube, es ist immer eine gewisse Kombination.
Mhm.
Aber klar, du kannst technisch lachen, du kannst technisch weinen.
Ja.
Aber es gibt auch Momente, wo ich mir dann tatsächlich, je nachdem eben, was die Szene mir gibt und je nachdem, wie sehr mich die Szene auch selber wirklich ergreift, gibt es Momente, wo ich mir dann gewisse Situationen vorstelle.
Okay.
Daraufhin auch dann dementsprechend reagieren kann, was mir es hilft, noch auf der Technik aufzubauen.
Ja.
Ich sag mal so, wahrscheinlich ist das Beste zu sagen, man hat so einen Grundstock an Technik und darauf aufzubauen, eben mit eigenen Emotionen, mit Erinnerungen oder Gedanken oder was auch immer. Und so, glaube ich, läuft es bei mir meistens ab.
Das ist schon krass, weil, also, man erlebt ja ganz viele Leute. Ich war einmal Regieassistent bei einem Hörspiel. Da ging es halt auch um eine Vergewaltigung. Und es war,
okay,
also eine Szene zumindest daraus. Und es war die erste Szene der Kollegin und die letzte des Kollegen, wo wir sie einfach im Ensemble aufgenommen haben. Und weil wir sonst sie getrennt aufgenommen hatten, alle Leute. Da sind sie halt dafür zusammengekommen. Und dann lief es halt so eine halbe Stunde. Aber erstmal eine Pause gemacht danach.
Klar.
Weil sie einfach so, sie hat einfach das sehr, sehr körperlich gespielt und man hat so richtig gemerkt, Alter, das hat uns einfach allen wehgetan. Das hätte man auch viel, viel, also man hätte es auch anders spielen können, dann wäre es aber niemals so toll in Anführungszeichen gewesen. Man hätte niemals das da so mitgelitten.
Ja.
Und so, und das finde ich dann schon schön, wenn man es einfach hört oder halt sieht, wenn Leute sich da irgendwie reinbegeben können und man dann merkt, ah ja, das da ist nicht eine Fake-Emotion. Das ist schon irgendwie krass.
Ich meine, du darfst im Synchron, du darfst nicht alles an dich ranlassen.
Ja.
Ihr habt den harten Scheiß vor euch manchmal.
Ja, du hast auch kranken Scheiß vor dir.
Wenn ja, genau.
Du, wie gesagt, Horrorfilm oder so hast, da darfst du gar nicht erst anfangen, darüber nachzudenken.
Ja.
Aber
das stimmt.
Also wenn du da irgendwie, ich hatte schon mal bei irgendeinem Wrong-Turn-Film, dass ich dann irgendwie aufgehängt wurde und dann wurden dem irgendwie der Bauch und alles raus und so und dann schreit er noch und
ja,
da willst du gar nicht erst drüber nachdenken. Das machst du dann einfach.
Ja, ja.
Mhm.
Und bitte nicht so oft.
Aber natürlich ist es toll, wenn Leute sich in diese Situation begeben und es dann auch so durchleiden und spielen können.
Wäre denn was für dich irgendwie Regie was? Also, dass
man, ich mache Regie.
Ja?
Mhm. Ich mache Synchronregie seit so 2, 3, 4 Jahren.
Mhm.
Ich habe angefangen zu schreiben. Anfangs als Ghost-Autor.
Mhm.
Und dass ich die Synchronbücher geschrieben habe. Und irgendwann dann auch offiziell. Und irgendwann habe ich gesagt, ich möchte halt gerne ab jetzt die Bücher, die ich schreibe. Weil wenn du einmal für eine Firma was offiziell schreibst und das passt, dann schließen sie sehr, sehr schnell Vertrauen zu dir. Und dann wollen sie mehr und mehr. Und ich hatte nie das Ziel, aber Bücher zu schreiben. Das macht mir persönlich jetzt keinen großen Spaß.
Ja.
Ich wollte immer Regie machen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich schreibe Bücher, aber nur noch, wenn ich selber auch aufnehmen darf. Und dann hatte ich das Glück, dass irgendwann durfte ich mal einen Tag lang einen Kollegen ersetzen, der dann krank war. Dann ist der mal in Urlaub geflogen. Dann konnte ich plötzlich die ganze Staffel machen.
Ja, cool.
Und dann hat mir die nächste Firma einen Spielfilm angeboten. Und dann habe ich den gemacht. Und dann kam eine Serie. Und dann war ich in Berlin eben und plötzlich kam in Berlin eine Serie und dann lief das irgendwie so jetzt immer nebenher.
Und wie ist das Verhältnis dann, also du weißt ja, wie es ist, da drin zu stehen.
Hm.
Hilft dir das, da was reingeben zu können?
Als Regisseur?
Mhm.
Ja, voll. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich selber die Erfahrung habe, Sprecher, oder dass ich selber Sprecher bin.
Ja.
Weil ich genau weiß, wie der Kollege sich fühlt. Und deswegen hilft es mir vielleicht auch, dem Kollegen irgendwie zu vermitteln, um was es gerade geht. Denn nur als Sprecher kannst du wissen, eben, wo derjenige vielleicht gerade Probleme hat. Vielleicht hängt es am Text,
ja, okay.
Vielleicht hängt es am Spiel, vielleicht hängt es am Verständnis oder am Verständnis des Kontextes. Vielleicht ist einfach zu wenig Hintergrundinformation, ja. Dass derjenige nicht weiß, warum er das spielt oder was er eigentlich gerade spielt. Mhm. So, und das ist halt in der Kombination Sprecher, Regisseur perfekt.
Ja, das ist cool. Ich habe nur versucht, sehr viel. Ich habe ja nie gesprochen, habe das ja auch nie gelernt. Aber natürlich versucht, verschiedene Leute zu beobachten, wie sie an Sachen rankommen, weil man muss für unterschiedliche Leute ja eine andere Sprache finden.
Ja,
jeder damit sie so. Das verstehen, was man im Kopf hat oder was diese Szene braucht oder was, damit es endlich klickt oder so, damit es irgendwie funktioniert.
Klar, jeder hat irgendwie so seine eigene Art,
ja.
mit der du rausfinden musst, wie du mit demjenigen umgehen musst oder solltest. So, ja. Aber das geht eigentlich relativ flott.
Ja. Ja, bei uns ist ja nochmal, also beim Hörspiel ist es insofern ja anders, weil man keine Vorlage hat.
Mhm.
Kann man unterschiedliche Rollen ja doch nochmal ganz anders sehen. Also, dass man halt sagt, ich habe den irgendwie so expressiv gesehen, diesen Typen. Und man sagt so, nee, der ist eigentlich so ein schüchterner Typ.
Ja.
Und dann muss man da sich eingrooven und irgendwie schauen, dass man da zu einer Figur kommt, die beide vielleicht cool finden oder wo man irgendwie was Interessantes drin sieht. Aber der Film gibt ja relativ viel vor.
Ja.
Was irgendwie auch cool ist und man dann versuchen kann. Würdest du es als Imitation bezeichnen oder ist es schon was Neues?
Hörspiel oder?
Nee, Synchron.
Synchron? Naja, es gab ja diesen Fall vor den verschiedenen Gerichten mit Markus Off, ob Synchron eine Kopie der Arbeit ist oder ob es eine selbstständige Leistung ist. Künstlerische Leistung. Und es ist definitiv eine eigenständige künstlerische Leistung. Ja. Denn natürlich hast du was, woran du dich orientierst, aber was du daraus machst und was das ganze Team aus diesem Werk macht und aus der Leistung, ist natürlich nochmal was anderes.
Klar.
Und in meinen Augen, um bei diesem Beispiel zu bleiben, ist zum Beispiel Captain Jack Sparrow im Deutschen einfach ein ganz anderer Jack Sparrow als im Original. Und er ist einfach in meinen Augen ein viel geilerer Jack Sparrow als im Original.
Finde ich auch.
Und ich glaube, er wäre niemals so erfolgreich gewesen, wenn es genauso geworden wäre wie im Original. Oder halt irgendwie anders. Also.
Ja, ja, das glaube ich auch. Es gibt so ein paar Sachen, auch diese ganzen Zeichentrick-Sachen.
Auch das?
Sind im Deutschen oft einfach cooler als im Original, weil oft irgendwie originelle Leute dafür gefunden werden, wo man so denkt, ach geil, da gibt diesem Fisch oder so irgendwas mit, was. Also zum Beispiel Anke Engelke ist in Findet Nemo einfach großartig. Dory ist im Original gar nicht so geil.
Mhm.
Also schon, die ist auch sehr gut, aber muss man einfach deutsch
aber schauen. Halt anders. Vielleicht ist sie genauso toll, aber irgendwie anders. Und dann hat es jemand gefunden oder jemand geschafft, auf eine andere Art großartig zu sein in der Rolle und es funktioniert.
Ja.
Also es ist definitiv eine eigenständige Leistung.
Ja.
Und du kannst ja auch allgemein eine Synchro oder einen Film durch eine Synchro besser oder schlechter machen.
Mhm.
Du kannst ihn aufwerten oder abwerten. Und dadurch muss eine selbstständige Leistung erbracht worden sein, ob sie jetzt positiv oder negativ ist.
Aber du hast wahrscheinlich gar keine Präferenz für Film, Synchron, Hörspiel. Machst du Hörbuch?
Mhm.
Für Hörbuch und Regie? Gibt es da irgendeine Präferenz zwischen diesen Sachen, die du da so machst?
Nee, auch hier bin ich wieder so wie mein Sternzeichen, sehr ausgeglichen, sehr vage mäßig.
Okay.
Auch da brauche ich irgendwie den Ausgleich. Also ich mache was ich sehr gerne mache, ist Werbung. Ich spreche relativ häufig Werbung.
Ja.
Das mache ich total gerne, weil es nochmal eine ganz andere Art ist zu arbeiten.
Was unterscheidet das?
Nein, du musst in viel kürzerer Zeit viel präziser auf den Punkt sein und hast halt ein ganz anderes Publikum.
Mhm.
Also jetzt vor allem im Studio selber. Du sprichst natürlich ganz anders und du hast bei Werbung, je nachdem welcher Kunde, wie groß der Kunde ist, hast du natürlich nochmal irgendwie viel mehr Leute da und jeder hat was mitzusprechen und du musst halt dementsprechend viele Leute quasi glücklich machen mit deiner Arbeit und irgendwie so die Mitte finden, den gemeinsamen Nenner von allen. So, und das aber halt dann vielleicht nur in einer halben Stunde Auftrag, irgendwie Auftragszeit und bei einem Spot, der vielleicht nur 4 Sätze hat. So, und ja, dann musst du irgendwie halt so den Konsens finden. Und das mache ich gerne. Ich mache aber auch Voice-Over, ich mache Computerspiele, wie gesagt, Hörbücher, Hörspiele, Dokus, Film,
einfach alles. Aber bist du bei Werbung, ich habe gerade auf meine Aufzeichnung geschaut, weil das ist auch etwas, was mich interessiert, ist ja dieses Verhältnis von der eigenen Moralvorstellung, Wertevorstellungen, und dann kommt halt eine Werbung rein, die vielleicht nicht das macht, was man selber geil findet. Hm. Ist das ein Problem? Suchst du dir das raus oder sagst du einfach, irgendwie ist es einfach mein Job und das gehört einfach dazu?
Teils, teils. Also es gibt Werbungen, für die ich definitiv nicht zu haben bin. Mhm. Bei anderen Werbungen oder Projekten, wo ich sage, gut, das ist jetzt nicht so mein Ding. Aber ich meine, vielleicht mache ich auch mal beim Synchron irgendwie eine Rolle oder ein Genre, wo ich sage, das ist jetzt einfach nicht so mein Ding. Aber auch das muss gemacht werden oder auch das mache ich dann gerne. Also wie gesagt, wenn es jetzt nichts ist, was irgendwie mit Tierpelzen oder so zu tun hat, dann ist das für mich jetzt kein großes Problem.
Ja. Es gibt ja viele Kollegen von dir, die das machen, um einfach auch andere Projekte damit zu finanzieren. Also wo man so weiß, ja, dann kommt mal ein unbezahlter Job oder irgendwelche Studiesachen oder so.
Klar, ich meine, auch jeder Schauspieler dreht mal irgendeinen Scheiß, um halt mal die Miete zu zahlen. Es gibt fette Monate, es gibt Monate, da verdienst du mal nichts. Und keine Ahnung, also da musst du... Du hast tolle Projekte und du hast Projekte, die vielleicht jetzt einfach nicht so deinen Nerv treffen. Aber ist ja nicht schlimm.
Kannst du dir eigentlich überhaupt dein Leben vorstellen, ohne das, was du gerade gemacht hast? Also, was du da die ganze Zeit machst?
Dass ich jetzt quasi, dass mein Leben jetzt plötzlich ohne Synchron und so weitergehen würde?
Dann machst du es, seitdem du 9 bist.
Ja.
Ja, klar.
Zurück zur Solo-Karriere.
Singen.
Ja.
Singst du noch?
Ich singe noch, aber nicht mehr professionell. Also, okay. Ich singe noch hin und wieder für Produktionen. Was mich auch sehr gefreut hat, ist, als ich habe bei Toy Story habe ich den Andy gesprochen. Mhm. Und da zum Beispiel habe ich für Disney on Ice gesungen, und zwar You Got a Friend in Me. Mhm. Das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und mein Gott, du hast halt hier und da habe ich irgendwelche Rollen, die dann auch mal singen eben. Ja. Und das mache ich schon sehr gerne. Aber es fällt mir bei weitem nicht mehr so leicht wie früher. So. Also klar, da sind aber auch irgendwie 20 Jahre ohne Gesangsausbildung. Klar. Dazwischen. Ja, da verlernt man das ein oder andere. ja, ich weiß nicht, also wenn das Synchron und so allgemein die künstlerische Tätigkeit in Sachen Synchron und Schauspielerei plötzlich enden würde, würde ich mir, glaube ich, was anderes Künstlerisches suchen. Mhm. Oder ich würde alle Zelte abbrechen und, glaube ich, ins Ausland ziehen und einfach mal gucken, wo es mich hintreibt.
Okay. Das heißt, wenn morgen auf deinem Konto 50 Millionen Euro sind, einfach so. Bankirrtum, dann gehört dann, dir.
Ja, wenn ich im Lotto gewinne, würde ich aber nicht mit Synchron aufhören.
Okay.
Ich würde ganz normal weiterarbeiten.
Ja.
Weil ich das, was ich mache, halt liebe, sehr gerne mache und mich das, wie gesagt, erfüllt. Deswegen geht es mir nicht ums Geld. Wenn ich im Lotto gewinnen würde, würde ich mir vielleicht irgendwie ein nettes Häuschen kaufen und vielleicht ein bisschen weniger arbeiten.
Ja.
Aber ich würde nicht aufhören.
Das ist so schön, also das ist eine Frage, die ich tatsächlich jedes Mal frage oder versuche jedes Mal zu fragen. Und das ist immer die Antwort. Das ist irgendwie sehr, sehr schön. Also das oft steckt wohl in diesem Beruf etwas drin, das ja einen hält, weiterzumachen.
Ja, so allgemein einfach die Spielfreude und die Abwechslung.
Ja.
Auf jeden Fall. Du hast jeden Tag mit unterschiedlichen Leuten zu tun, aber meistens Leute, die du halt schon kennst, in verschiedenen Kombinationen. Und du arbeitest mit Freunden, unter Freunden für Projekte, die in den meisten Fällen einfach cool sind.
Gibt's denn was du im Kopf hast, irgendwie ein Herzensprojekt oder irgendwas, wo du sagst, oh, das habe ich schon ewig vor, ich würde es irgendwie gerne mal machen, aber es geht nicht, weil,
naja,
irgendwas.
Also worauf ich wirklich Lust habe, ich habe mir früher, als ich klein war, hatte ich mir mal so ein paar Projekte in den Kopf gesetzt, wo ich unbedingt dabei sein wollte. Das waren 3 Projekte. Und das war die Simpsons.
Ja.
Da wollte ich dabei sein. Ich wollte unbedingt bei South Park mitsprechen.
Ja.
Und ich wollte unbedingt bei One Piece mitsprechen. Das sind so die okay. Projekte. Gut, du siehst schon, welche Zeit das war, als ich diese Wünsche hatte. Aber
gut.
One Piece habe ich geschafft. Und South Park auch. Und Simpsons noch nicht. Simpsons hätte ich Bock drauf. Aber worauf ich jetzt momentan, jetzt also in meinem jetzigen Alter, wirklich Lust hätte, wäre zum Beispiel in einem der Star-Wars-Filme noch dabei zu sein. Mhm.
Ich merke gerade, ich hätte die Frage siezen sollen, damit es ähnlich zu dem anderen.
Was sind ihre
Wünsche für die nächsten 10 Jahre?
Ja. Nee, Star Wars hätte ich ziemlich Bock drauf. Ich weiß nicht, kommt von den Avengers noch mal was? Ich glaube, die sind in dem Sinn ja durch. Ich glaube, jetzt kommt halt was Neues. Avengers wäre cool gewesen, aber das ist natürlich jetzt nicht so mein Sprachalter.
Mhm.
Das sind halt mehr die Kollegen, die dann so eher so 40 oder
ja.
Und auch schon ein bisschen gesetztere Stimmen und schon so ein bisschen tiefer und ein bisschen heldenhafter. So und ja.
Siehst du das bei dir eigentlich kommen, dass das passiert in der Stimme? Dass das
ja, natürlich wird man reifer von der Stimme. Nicht von heute auf morgen, aber ich sehe es ja an den Rollen, die ich inzwischen spreche.
Mhm.
Also ich selber zum Beispiel, wenn ich ins Studio komme und ich sehe dann irgendwie so einen Typen, wo ich sage, ach guck mal, so ein Anzugträger, irgendwie so ein keine Ahnung, jetzt so ein Arschloch irgendwie, so ein hochnäsiger, ultrareich und keine Ahnung, der ist irgendwie Mitte 30, denke ich mir so, warum besetzt der mich denn auf einen, der Mitte 30 ist? Ach so, ja, wenn ich jetzt auch Anfang 30 bin. So, und du merkst halt langsam, dass du halt auf andere Rollen besetzt wirst oder werden kannst.
Aber vielleicht auch, weil man im Kopf hat, dass du älter wirst, weil deine Stimme an sich ist ja sehr jung trotzdem.
Ja, meine Stimme ist jung. Ich meine, ich kann natürlich etwas jünger klingen noch, ich kann aber auch etwas tiefer klingen. Man hat ja immer auch so ein bisschen so seine Sprecherstimme im Studio, die sich auch ein bisschen automatisch anpasst.
Die ist ein bisschen höher, oder, bei dir, als die normale Stimme, würde ich jetzt spontan sagen.
Würde ich prinzipiell auch sagen, dass ich ein bisschen höher bin, wenn ich im Studio bin. Aber wie gesagt, ich kann...
Das ist, glaube ich, einfach die Aktion.
Immer ja, wenn man es geht halt, je nachdem, welche Rolle du siehst,
ja.
Passiert das eigentlich automatisch.
Ja. Aber es gibt so ein paar, also auch bei Frauen ist es sehr interessant. Also hier die Kolleginnen Nana Spierjüer-Stöpel, die ich ja oft auch da habe und mit denen ich ja auch schon geredet habe, die klingen ja auch noch viel, viel jünger, als sie eigentlich sind.
Ja.
Und ich finde das irgendwie so faszinierend, wenn man sich eben nicht vorstellt, wie alt die Leute sind.
Ja.
Und ich besetze auch so, ich besetze nicht nach. Oft kennt man ja Namen und so, aber ich kenne fast keine Gesichter dazu. Ich möchte das auch nicht. Ich möchte auch nicht wissen, wann die geboren sind.
Ja, ich meine.
Ich höre mir die Leute einfach an und dann weiß man ungefähr, passt das zu der Rolle, ja oder nein? Und wenn dann halt irgendwie eine 60-jährige Person kommt und Mitte 30 klingt, bitte. Das ja, ist cool. Mir total egal. Es muss einfach gut klingen.
Ja, so. Ich meine, so Leute wie die Simpsons, um nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, wo dann irgendwie auch teilweise, das ist ja bei Zeichentrick oft, dass irgendwie Frauen von Männern und Männer von Frauen synchronisiert werden.
Ja.
Und dann hast du irgendwie Sabine Bohlmann, die halt Lisa spricht und die ist jetzt auch nicht irgendwie 12.
Ja, Bibi.
Aber es funktioniert halt
Bibi top. Blocksberg ist ja auch...
Ja.
Ne?
Funktioniert.
Ja, total. Und ich meine, diese 3 Fragezeichen, die muss man ja fairerweise sagen, klingen ja auch jetzt nicht mal mehr nach wirklich 19.
Ja.
Klar klingen sie jung, sie haben junge Stimmen
und
agile Stimmen. Aber wenn man jetzt Leute, die das Ganze nicht mitbekommen haben und das jetzt anhören, niemand würde wirklich denken,
ja, klar,
dass sie in diesem Alter sind. Vollkommen Wurst, weil die Haltung stimmt, weil
genau.
Irgendwie das Junge und so in der
Spiel stimmt.
Das Spiel, genau. Das ist irgendwie sehr, sehr nett. Das mag ich auch im Ding zu filmen übrigens, dass man halt einfach nicht auf den Körper an sich angewiesen ist und auch,
genau.
Du könntest halt rein theoretisch auch einen kleinen, dicken Mann spielen.
Ja, das ist das Schöne, du kannst wirklich alles im Grunde sprechen.
Ja. Das wäre komplett das Gegenteil von dir.
Ja. Also ich hatte jetzt letztens zum Beispiel eine Rolle, ich glaube, den Titel darf ich noch nicht nennen, weil es noch nicht läuft, aber so eine Rolle, so einen völlig emotionslosen, geisteskranken Foltermenschen. Also einer, der so richtig drauf steht, Leute zu foltern.
Cool.
Und der ist aber halt, der guckt immer nur so, der sagt nicht viel, der sagt es immer sehr monoton, absolut kalt einfach. Und plötzlich hat er so einen absoluten Gefühlsausbruch und rastet aus und hat Spaß dabei, die Leute zu foltern und so. Das keine Ahnung, das würde mir jetzt wahrscheinlich beim Film keiner anbieten, so eine Rolle.
Ja.
So. Oder, keine Ahnung, irgendein Obdachlosen oder ein Junkie oder was. Das würde mir jetzt keiner so sagen, ha, da ist doch der Max Felder drauf, geil.
So. Aber im Synchron ist es halt möglich.
Im Synchron geht einfach alles.
Ja, und das ist schön. Dein Spektrum ist halt einfach sehr, sehr breit gefächert.
Ha. Ich überlege gerade noch, ob ich irgendwas auf dem Schirm habe. Ansonsten kommen wir nämlich irgendwann zu deinem Text. Und vor allem kannst du dann einfach mal deinen Burger essen, weil den verknallst du dir noch, damit du einfach
nicht mit voll. Die Pommes habe ich schon geschafft.
Pommes sind durch. Dum, 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 dum. Weil ich vergesse auch einfach Sachen. Du hast schon sehr oft erzählt, wie du zu Harry Potter gekommen bist. Wir überspringen einfach Sachen, weil ich finde, Leute können auch einfach Sachen anhören woanders. Was, es sei denn, du willst es erzählen, weil ich finde es geil. Du, aber
alles, was du mir an Fragen stellst, werde ich versuchen zu beantworten.
Ich würde gerne mal tatsächlich noch vergleichen, auch aus deinem alten Interview, weil ich fand das sehr ergiebig. Oh Gott. Was für ein Hobby üben Sie in Ihrer Freizeit aus?
Aktuell? Boah. Ja,
aktuell.
Ich spiele sehr gerne, oh Gott, das klingt so altherrenmäßig, ich spiele tatsächlich gerne Golf.
Ah, geil. Ja. Auch etwas, was mir noch nie untergekommen ist in meinem Leben.
Aber ich habe das schon früher, also ich habe das damals mit meiner Mutter angefangen, oder nicht angefangen, sondern meine Mutter hat mich dazu gebracht. Meine Familie ist so...
Du hast eine Mütze auf und es steht Golf drauf und ich gucke die ganze Zeit drauf und es ist mir nicht aufgefallen, wie dumm.
Ja, natürlich.
Ja, okay.
Ja, also meine Familie oder so hat halt immer Golf gespielt und irgendwann in irgendeinem Urlaub mal habe ich in der Türkei dann auch meine Platzreife gemacht mit meiner Mutter zusammen.
Die Platzreife, das heißt, was?
Also quasi der Führerschein für Golf.
Okay. Mhm.
So dass du halt die Basics lernst, wie spielt man Golf.
Ja.
Du musst ja nicht nur den Sport spielen können, sondern du musst ja auch die Etikette kennen. Es ist ja doch, mancher mag es als elitär bezeichnen oder so ein bisschen hochnäsig, aber es gibt halt eine gewisse Etikette, gewisse Benimmregeln.
Ja.
Regeln an sich, wie bei jedem Sport aber.
Klar.
So, und das musst du halt lernen. Und dann, das machst du irgendwie in 3-4 Tagen oder einer Woche. Und dann hast du quasi wieder einen Test. Dann spielst du halt eine kleine Runde.
Okay.
Und dabei musst du eben in einer bestimmten Schlagzahl einlochen und du musst halt einen kleinen Theorietest machen, wo du beweist, dass du eben die Etikette kennst.
Okay.
So, wenn das ist, was machst du dann? Wenn dies und das jenes passiert, wie musst du dann Punkte zählen, sowas halt. Genau, und das habe ich gemacht, aber da war ich, glaube ich, boah, lass mich lügen, 14 oder so, 15. Mhm. Und dann habe ich mit meiner Mutter ein Jahr lang gespielt und war aber bei weitem nicht gut. Und hat dann wieder aufgehört. Und als ich nach Berlin gekommen bin, habe ich erfahren, dass es hier halt einen Synchron-Golf-Club gibt.
Nein.
Ja, klar. Und am Anfang stellst du dir das halt wirklich total, total spießig und irgendwie altbacken vor. Und dann habe ich aber gesehen, wer alles da drin ist in diesem Synchron-Golf-Club.
Darfst du das erzählen?
Naja.
Wahrscheinlich nicht.
Weiß ich nicht. Das ist aber auch nicht so wichtig.
Nein, alles gut.
Aber das Wichtige ist eher, dass meine Jungs hier, meine Kollegen und Freunde halt irgendwie dann kamen so, hey, wollen wir das auch machen? Ich so, hey, klar, ich habe meine Platzreife schon, also von früher. Ich hätte Bock, wieder anzufangen.
Ja.
Ja, ich mach die jetzt und so und dann lass uns doch da eintreten.
Okay.
So, und dann haben wir da halt angefangen, irgendwie so zu 3-4 Jungs irgendwie da halt das Durchschnittsalter ein bisschen zu senken.
Ja.
Und angefangen auch Leute zu begeistern dafür, weil unser Golf, was wir spielen, ist zwar, wir spielen schon ernsthaft Golf,
ja.
Aber wir sind auch ein bisschen locker dabei.
Okay.
Also da gibt es auch mal ein Bier zwischendrin, dann gibt es mal eine Zigarre oder so. So, also das ist
von wirklich, wegen elitär.
Es ist wirklich lässig, es macht echt Bock einfach. Und wir konnten dann so den einen oder anderen Kollegen noch begeistern oder Kollegin und sind da jetzt halt tatsächlich irgendwie so 4, 5, 6 Jungs.
Ja.
Und noch so 2, 3 Kolleginnen.
Ja.
Und das macht einfach mega Bock.
Wie oft spielt ihr?
Im Sommer haben wir oft gespielt. Wir haben dieses Jahr auch die Bluebird Tour gespielt. Das sind halt die Turniere.
Ja, okay.
Und haben dann auch vom SGC, also vom Synchron-Golf-Club, selber auch Turniere. Also es gibt dann, die wir über den SGC spielen. Du brauchst quasi einen Heimatclub. Okay. Das ist wie dein Verein quasi, wo du dann, oder mit dem du dann eben auf Turniere gehst. Und dann haben wir halt diverse Sachen gespielt.
Habt ihr gewonnen wenigstens?
Gewinnen ist in dem Sinn schwer zu sagen, weil, weil du die Turniere in verschiedenen Klassen spielst. Jeder hat ja ein Handicap.
Mhm.
Und je nachdem, welches Handicap du hast, spielst du halt in deiner Liga. Und wir haben uns sehr, sehr verbessert. Also angefangen haben wir mit Handicap 54, das ist Einsteiger-Handicap, das du kriegst, wenn du deine Platzreife machst. Und dann kannst du dich halt runterspielen, je nachdem, wie gut du spielst. Das jetzt zu erklären, wäre zu langwierig, aber
Wir haben uns auf Handicap 30 bis 34 gespielt.
Okay.
Das ist ganz gut. Also cool. So für eine Saison ist das ganz gut. Und dann haben wir halt auch so, weißt du, so geile Events, irgendwie so Indoor-Golf. Dann sind wir, im Schloss Flesensee draußen über ein Wochenende und spielen dann da halt, im Winter machen wir das immer, und dann spielen wir halt ein Putting-Turnier im Hotel, durchs Hotel, also durch Treppen rauf, Treppen runter, durch einen Fahrstuhl, Fahrstuhl rauf, solche Sachen halt. Das cool. ist ein Spaßturnier, aber es macht halt mega Bock, einfach so um die Winterzeit halt zu überbrücken. Und dazu gibt es natürlich dann auch noch so ein Bierchen.
Ja, natürlich.
Und das macht halt mega Laune einfach.
Cool. Ich kann mit Golf einfach wirklich nur verbinden, dass, wenn ich irgendwo mal war, wo es trockene Gebiete gab, es immer natürlich, und deswegen initial verbindet man das irgendwie damit, dann gibt es eine grüne Gegend und da wohnen drei Familien und dazwischen ist dann ein ganz, ganz, ganz viel grüne Wiese mit, hier, als wir diese Rundreise gemacht haben, Death Valley, gibt es diese eine Oase
so dazwischen. So ein Resort dazwischen.
Genau. Sich, ja. Und die so einen Pool haben und das Wasser, was von dem Pool dann rausgeht, das wird dann für die Bewässerung des Golfplatzes verwendet. Und so.
Ja,
deswegen so. Es ist, glaube ich, schon aber auch geil, wenn man diesen Sport kann, kommt man aber auch an diese wirklich unmöglichen Orte eventuell. Also, weil ich würde niemals dahin kommen, weil ich keine Platzreife habe.
Ja.
Aber es ist.
Also, mein Ziel wäre es jetzt nicht, an Orten zu spielen. Klar, es ist toll, weil du kannst natürlich auf der ganzen Welt Golf spielen.
Ja.
Was aber auch ein bisschen verstörend ist, gerade zum Beispiel Manila, wenn du da mal bist und dann. Das ist einfach ein wahnsinnig. Die Leute sind bettelarm. Und dann siehst du halt irgendwie an einem Zaun auf der einen Seite sind irgendwie die Leute und leben in Zelten und auf der anderen Seite ist halt der Golfplatz.
Ja.
So, also das ist dann schon, da kommst du dir auch schlecht vor, muss ich sagen.
Ja.
Also da denke ich mir auch, das muss nicht sein.
Ja.
Aber jetzt eben in Berlin, in München, in Deutschland zu spielen,
ist halt einfach ist ein, cool. ein Sport.
Ich und wenn du Bock hast, kannst du halt im Urlaub einfach mal spielen. Es ist wirklich ein toller Sport, der macht Spaß, du bist an der frischen Luft und für uns ist es einfach coole Runden zocken unter Freunden.
Cool, das finde ich schön. Welche politische Entscheidung wollen Sie fällen können?
Eine politische Entscheidung?
Dieser Fragebogen ist Knaller.
Der ist heftig. Habe ich das
auch damals beantwortet? Ja, hast du.
Soll ich erst antworten
und dann sagst du, was ich damals auf jeden Fall.
Aktuell politische Entscheidung, naja gut, was momentan natürlich sehr, sehr brandaktuell ist, ist diese ganze Klimawandelgeschichte. Und ich fände es toll, ich kann jetzt keinen speziellen Punkt sagen, aber ich fände es toll, irgendwie in das Geschehen oder in die Entscheidungen eingreifen zu können, die Sachen Flüge, Schiffsfahrten und diese Seewegtransporte und sowas beinhalten. Im Vergleich zum Beispiel zu Zug, erneuerbare Energien, Energie sparen oder beziehungsweise CO2 zu sparen mit Autos. Also ich bin zum Beispiel auch kein großer Verfechter von diesen Elektroautos. Viele finden es toll und viele denken, es ist die Zukunft. Für mich ist es das irgendwie nicht. Vielleicht wird es das noch. Was ich jetzt toll fand, letztens der Vorschlag im Bundestag irgendwie zu sagen, wir subventionieren nicht mehr die Elektroautos, sondern wir sparen uns das Geld und geben dafür jedem Bürger geben wir dafür eine Bahncard 50.
Ja.
Finde ich eine geile Geschichte.
Ja.
Finde ich cool.
Generell, dass die Mehrwertsteuer gesenkt wird.
Ja. Ich meine, jetzt haben sie auch echt Riesengelder freigegeben für die Deutsche Bahn. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie viele Milliarden, aber ich glaube 12 Milliarden oder so. Um damit irgendwie die Züge an sich und vor allem auch die Netze, die Gleise und sowas zu aktualisieren und zu modernisieren und das mal flott zu kriegen, das ist bitter nötig.
Total.
Das ist bitter nötig.
Es ist sehr, sehr schön, dass das irgendwie passiert und auch toll, dass dieses Thema irgendwie jetzt endlich mal, muss man ja sagen, irgendwie doch total auf dem Schirm ist, oder?
Ja.
Also alleine von wegen Urlaub, USA, wie viel wir darüber geredet haben, ob das okay ist, dass wir fliegen. Oder wie wir das irgendwie klarkriegen für uns.
Gut, aber es ist,
und so.
Ja.
Und gar nicht, dass man sich das alles, weil es geht ja gar nicht um Verbieten, aber es ist so geil, dass man, ich weiß es noch, vor 10 Jahren habe ich nicht darüber nachgedacht, wenn ich irgendwo hingeflogen bin, dass ich irgendwo hinfliege, das war mir vollkommen Latte.
Dass man einfach ein Bewusstsein für entwickelt.
Genau, und irgendwie, finde ich, gehört zu einer Welt auch so eine Weltoffenheit dazu. Das heißt, ich möchte auch gern die Welt bereisen, weil nur darüber zu lesen ist nicht richtig so das, was ich mir unter Weltoffenheit vorstelle.
Nein, aber man kann gewisse, gewisse Strecken sich sparen und
genau.
Alternativen
suchen. In Deutschland fahre ich einfach eher mit der Bahn, als dass ich fliege.
Ja.
Sofern das einfach sinnvoll ist. Ich arbeite halt aber auch nicht zwischen zwei Städten und müsste irgendwie mal schnell von A nach B kommen. Und wenn ich halt zu einem Familienteil fahren möchte, dann nehme ich mir halt einfach die Zeit mit dem Zug.
Ja.
So, und das finde ich einfach ganz cool und muss einfach nicht fliegen. Ja. So. Und das ist irgendwie ganz, ganz, ganz schön.
Und wenn die Bahn dann eben noch pünktlich fährt, gut genau. fährt, schnell fährt und zuverlässig, dann ist dann
total.
Und wenn das gar nicht, warum ich fliegen soll.
Und auch allein diese Idee, dass man alle 30 Minuten mit dem Zug von A nach B fährt und irgendwann auf der Deutschland tagt, was so alles jetzt entwickelt wird. Und wenn es in 10 Jahren passiert, mega.
Ja, ich meine, da hinken wir aber auch halt echt krass.
Ja, natürlich.
Also ich meine, ich war jetzt mit einem Kollegen in Japan im Urlaub und sind da von Tokio nach Kyoto gefahren. Mit dem Shinkansen, mit dem Schnellzug dort. Hast du das mal gemacht?
Nee, das war noch nie.
Das ist krass. Das ist ein Zug, der fährt 320 Spitze.
Mhm.
Oder vielleicht könnte er auch schneller, keine Ahnung, aber er fährt 320. Wir haben das auch gemessen.
Da waren wir so deutlich, das nachzuprüfen.
Ja, natürlich. Fährt
ja auch wirklich 320.
Das wurde uns versprochen. Und dieser Zug fährt eine Strecke, das sind 400 noch was Kilometer, fährt er in knapp 2 Stunden. Und der fährt diese Strecke, dieser Zug, alle 10 Minuten. Ja, das ist so, als ob du hier in eine S-Bahn steigst.
Ja.
Er fährt alle 10 Minuten. Und der fährt zuverlässig, der fährt ohne Verspätung.
Mhm.
So, wenn da irgendwie mal einer mit Verspätung kommt, dann wird der entlassen, so ungefähr.
Ja.
Also das ist anders, das ist einfach anders.
Ich weiß noch, dass dieser Zug geformt ist wie die Spitze eines, also die Schnabelspitze eines Vogels.
Ja.
Weil sonst durch die Tunnel und so, durch, wo er durchfahren muss, dass so wie so ein Kanonenknall es einfach sehr, sehr laut war.
Ja.
Und man irgendwann gemerkt hat, so ein Vogel, der immer im Wasser so Sachen rauspicken muss, ganz ergonomisch das geformt hat, damit es eben sehr gut da durchgeht. Und sie haben diese Form übernommen für den
also Zug. Also schön ist der nicht Zug so nicht.
Ja.
Schön genau. ist nicht, aber ich verstehe es. Es ist auch alleine. In Deutschland ist es ja so, wenn du mit dem Zug mal durch eine kleine Ortschaft oder eine Stadt, Stadt fährst, dann beschleunigt der Zug ja stark runter.
Mhm.
So. Beschleunigt runter, bremst stark runter.
Ja, ja.
So, wenn du aber mit dem Shinkansen fährst, dann fährt der 320 meistens durch.
Ja,
einfach. Und wenn dir jetzt so ein Shinkansen entgegenkommt mit 320, dann nähern sich 2 Züge mit 320. Und man kennt es ja von hier, wenn du in einem Zug fährst und neben dir kommt ein Zug, dann gibt es ja diese kleine Druckwelle und diesen Laut, genau, diesen Knall oder was. Und das ist halt da nochmal eine ganz andere Nummer.
Ja.
Ja, klar, dass sie den irgendwie anders formen mussten, weil sonst hast du ja wahrscheinlich irgendwie einen Urknall neben deinem Ohr.
Willst du wissen, was du geantwortet hast?
Sehr.
Es war auf jeden Fall, es hatte nichts mit Umwelt zu tun. Auf gar keinen Fall. Es ging um Krankenkassenbeiträge und Steuern.
Oh! Ich kann mir vorstellen, warum, aber lies mal vor.
Ich würde mich sehr gerne aus den Krankenkassenbeiträgen und den Steuern befreien können. Aber wer möchte das schon nicht? Und dann wirklich ein Zwicker-Smiley.
Geil. Okay, aus den Steuern. Ich möchte mich aus den Steuern nicht befreien lassen. Ich fände es schön. Ich meine, es gibt einen Sinn, dass wir ein Steuersystem haben.
Ja.
Ich fände es schön, wenn die Beiträge gesenkt werden würden, von mir aus auch drastisch gesenkt werden würden. Denn es gibt natürlich auch wahnsinnig viele Steuergelder, die halt echt einfach rausgeballert werden.
Ja.
So, und wenn du dieses ganze Geld, das wirklich sinnlos rausgeballert wird, einfach umformst quasi in eine Steuersenkung und man dann anfängt, aber mit dem Geld was Sinnvolles zu machen oder es nur noch dafür einsetzt, für Sachen, die wirklich dann auch wichtig sind, das wäre mir sehr recht. Und das Kranken- oder das andere System, ja, mein Gott.
Ich fand es so geil. Mit 21 habe ich, glaube ich, auch noch nicht über Krankenkassenbeiträge und Steuern nachgedacht. Ja. Da hat man gemerkt, dass du da schon seit 11 Jahren arbeitest.
Ja,
aber ist cool. Und ich habe mir etwas aufgeschrieben, wo ich fragen wollte, ich habe es nicht gefunden. Du hast die Burger King Krone gesprochen in einer Werbung.
Tatsächlich.
Ich habe sie versucht zu finden, weil ich wissen wollte, ob das Geile stimmt, war. Aber ich habe es nicht gefunden.
Ich habe es auch nie gefunden. Die wurde aber tatsächlich, ich glaube, 3 Jahre lang wurde das gesendet. Und dann haben sie das wohl wieder eingestellt, weil es wohl zu nah an der Konkurrenz war mit McDonald's, mit dieser Happy Meal-Tüte, die lebt. Und bei Burger King haben sie ja die Burger King-Krone, da haben sie ein Gesicht und Arme und Beine gegeben. Und das Schöne war, ich war damals beim Casting, und die Vorgabe war, wir wissen nicht, wie der klingen soll. Wir haben hier ein Bild, so sieht die Krone aus und wir wissen nicht, wie die klingen soll.
Okay.
Aber wir haben uns mal was vorgestellt, so Richtung SpongeBob.
Ah, wow.
Okay. Und das war, keine Ahnung, vor bestimmt 8 Jahren oder so.
2010.
Ja, okay.
Also und, ja, ja, genau.
Und dann meinte ich so, ja gut, also wie SpongeBob klinge ich jetzt nicht.
Nee.
Also das ist halt Santiago definitiv.
Ja.
Aber wenn ihr das jetzt irgendwie mit jemand Jüngerem probieren wollt oder so, dann arbeiten wir uns da jetzt mal hin. Und das ist meistens bei Werbung, dass du halt, der Kunde hat natürlich eine Vorstellung.
Ja.
Und du gibst halt erstmal so eine rohe Version und dann guckt man, was wollte der Kunde, wie kannst du es machen und so. Man nähert sich langsam halt irgendwie,
ja,
oder geht halt aufeinander zu, bis man halt das gewünschte Ergebnis hat. Und da war das aber halt so, mach mal. So, wir wissen nicht wie, mach einfach. Und ich habe mir diese Krone angeschaut und dann ging es halt irgendwie los und habe mir dann irgendwie versucht, da was vorzustellen. Und die präsentiert halt dann irgendwie, weiß ich nicht, die Happy Meals oder was. Und das wurde dann am Ende irgendwie halt wirklich so, hallo Kinder, jetzt der neue Fruchtjäger. Irgendwie sowas halt.
Ja.
Und 3 Jahre lang, glaube ich, wurde das gesendet.
Aber ich habe es nie gesehen.
Ich wollte es auch immer sehen.
Ich habe es gesucht und ich habe mir wirklich so viele Burger King-Werbung gesehen, dachte so, ich muss aufhören. Ich muss einfach aufhören. Ja. Geil, dass wir heute Burger gegessen haben. Ich weiß nicht, ob das subversiv
war. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das war, ja, das war bei Inception-mäßig drin.
Geil. Wir fragen ja immer Leute nach einem Text. Du hast gesagt, du hast etwas dabei, was 4-5 Zeilen hat.
Genau, es ist nicht lange, es ist relativ kurz, aber hat viel Bedeutung für mich.
Cool. Hast du das dabei? Hast du das auswendig?
Das habe ich dabei.
Cool. Ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach dazu. Wir hören einfach irgendwie auf, weil wir könnten noch ewig weiterreden. Warum nicht einfach das jetzt nehmen? Nach der Burger King Krone kann nichts mehr kommen. Finde ich zumindest.
Ja.
Geil.
Können wir gerne machen.
An dieser Stelle machen wir einen ganz kleinen Sprung. Weil, nun ja, ihr werdet es, glaube ich, selber herausfinden.
So.
Mir gerade auch überlegt, wie...
wie man einfach auf Toilette gehen, auch im, wenn man mit einem Campervan unterwegs ist, wie doll einem Sachen egal werden.
Ja,
naja, klar. Man einfach, dann einfach so,
scheißegal,
du musst jetzt einfach hin, fertig.
Auch so Sachen wie Duschen und so, ich meine,
ja,
klar, lässt man es jetzt nicht komplett außen vor, aber wenn du dann merkst, nee, irgendwie mit so einem Camper, dann musst du irgendwie das Wasser auswechseln, dann musst du irgendwie,
genau,
zu einer Station fahren, dann musst du immer das Wasser rein.
Ihr hattet so einen richtigen RV oder was, wo man
dann Dusche hatte? Nee, wir hatten so einen VW, wie hieß denn der? VW, das war im Grunde so ein Multibus, ein Multivan.
Ja, okay.
Mit hinten einer Dusche eben. Du hattest eine kleine Couch mit einer kleinen Koch,
ja, so einem kleinen,
ja, cool, mit so einem kleinen Kühlschrank und einem Kochfeld oben drauf und so ein Klappdach.
Ah, die Dinge. Ja, okay.
Mhm.
Ja, total.
Ja.
Ja, cool. Aber ich meinte wirklich, das ist ernst, nach der Burger King Krone kann nichts kommen. Ich finde das einfach großartig.
Wenn das Highlight meiner Karriere war. Scheiß auf Harry Potter, scheiß auf Twilight.
Gibt es was, wo du sagen würdest, boah, wenn ich jetzt sterbe, das wäre schon wirklich gut, wenn das mit meinem Namen noch verbunden bleibt?
Naja, aktuell natürlich. Also ich meine, natürlich war Harry Potter so mein persönliches Highlight.
Ja.
Aber man weiß ja nicht, ob jetzt nicht in 10 oder 15 Jahren, ja, die nicht auf die Idee kommen, irgendwann zu sagen, hey, lass uns Harry Potter mal wieder verfilmen.
Ja, okay.
So, keine Ahnung, weißt du ja nicht.
Sie würden failen, aber ja.
Ja, ja, aus der heutigen Sicht auf jeden Fall. Aber ja, wie gesagt, du weißt es ja nicht, ob sie es nicht irgendwann, ob sie dann, ich meine, alles wiederholt sich. Und zwar zig Male. Ob es jetzt die Mode ist, ob es die Filme sind, egal was.
Korrekt.
Und dann wäre ich natürlich ungern der Ron Weasley von der vorletzten Version oder irgendwie sowas.
Ja.
So, nee, also.
Der Typ begleitet dich schon eine ganze Weile, oder?
Krass lang. Den habe ich das erste Mal gesprochen mit 11. Das letzte Mal für Harry Potter mit 22. Also 11, also genau die Hälfte meines Lebens habe ich mit diesem Typen und dieser Rolle, ja, verbracht. Und seitdem halt immer wieder, wenn der dreht. Und
ja,
der dreht zum Glück immer wieder. Der macht zwar keine Mainstream-Filme,
ja,
aber wenn man das mal so ein bisschen verfolgt, was der dreht und sich die Filme anschaut, ist es so ein Geschenk.
Der Typ ist cool.
Es ist so ein unfassbar schönes Geschenk. Wie gesagt, es sind keine Kassenschlager.
Mhm.
Aber du merkst, dass der Typ Schauspieler aus Leidenschaft ist und nicht, gut, klar, der hat sowieso ausgesorgt, aber halt einfach nur noch die Sachen dreht, auf die er wirklich Bock hat. Mhm. Und teilweise produziert er auch selber mit. Mhm. Und spielt halt nur noch irgendwie die Rollen, auf die er Lust hat.
Ja, cool.
Und der spielt halt so geile Rollen und die Filme sind so schräge Filme, die halt unfassbar viel Spaß machen.
Welchen davon würdest du jetzt empfehlen, dass alle Leute danach sich das jetzt reinziehen?
Jetzt würde ich empfehlen Moonwalker. Mhm. Oder Moonwalkers. Müsste ich jetzt kurz bei IMDb nachgucken.
Schau mal.
Warte mal. Weil den Titel, also den kann ich nur extrem empfehlen.
Du kannst ja, falls du multitasking kannst.
Moonwalkers.
Moonwalkers.
Ja.
Worum geht's?
Ron Perlman spielt auch mit. Ron Perlman, Rupert Grint. Ron Perlman ist ein Ex-Soldat, der im Vietnamkrieg gedient hat. Mhm. Und es geht um die Zeit kurz bevor die erste bemannte Raumstation oder erste Raumschiff quasi zum Mond fliegen soll. Mhm. Und es ist diese Space Race. Wer ist zuerst oben? Sind es die Amerikaner? Sind es vielleicht die Asiaten? Sind es die Russen? Wer ist es zuerst? Mhm. Und die amerikanische Regierung ist natürlich fiktiv. Es ist viel Realität drin, aber auch ein bisschen fiktiv. Und die amerikanische Regierung hat Angst davor, dass die Russen zuerst auf dem Mond landen und sagen, okay, falls unsere Sonde jetzt da hochgeschossen wird und die kommen dann nicht an, dann lass uns bitte nebenbei einen Film drehen und lass uns die Mondlandung nachstellen, dass falls unser Ding da oben nicht ankommt, dann senden wir einfach das, dann senden wir den Film. Okay. So, also wir brauchen jetzt irgendwie jemanden, einen genialen Filmemacher, der das halt glaubwürdig verfilmen kann. Wen gibt es zu der Zeit? Ja klar, wir nehmen Stanley Kubrick. Mhm. So, und schicken halt Ron Perlman, der wird angeheuert von der Regierung mit einem Geldkoffer und der soll nach England und soll da eben Stanley Kubrick davon überzeugen, dass der die Mondlandung glaubhaft nachdreht. Okay. So. Der macht sich natürlich auf den Weg und Rupert Grint und sein bester Kumpel sind halt total abgefuckte Junkies, die da irgendwie über die Runden kommen, natürlich bettelarm, sich alles reinpfeifen, was sie irgendwie kriegen und geraten irgendwie genau eben in die Mitte von dieser ganzen Geschichte und kommen irgendwie an dieses Geld ran plötzlich. Und brennen damit durch. Ron Perlman verfolgt sie und versucht, an die Kohle wiederzukommen. Und dann müssen sie diesen Film halt irgendwie, die tun sich dann zusammen und müssen diesen Film halt doch produzieren. Aber Stanley Kubrick hat keinen Bock. Der wird auch nie gefragt. Also gibt sich der eine für Stanley Kubrick. Es ist völlig irrsinnig. Es ist so eine geil, Mischung okay. aus Fear and Loathing in Las Vegas.
Ja.
Irgendwelchen sonstigen Hippie-Filmen. Und so ein bisschen, ja nicht Action, aber so ein bisschen, ja, keine Ahnung, nicht Thriller auch, keine Ahnung. Ist ganz schwer zu sagen, was das für ein Genre ist. Es okay. ist wahrscheinlich eher Comedy oder Komödie, aber jetzt nicht so dieses Holzhammer-Methode.
Cool.
Also es ist wirklich ein völlig abgefahrener Film, der richtig Spaß macht.
Cool. Das ist damit auf der Liste. Sehr gut. Was hast du mitgebracht als Text?
Als Text habe ich ein Gedicht mitgebracht. Mhm. Ein Gedicht von einem argentinischen Autor. Der Mann heißt, jetzt muss ich es schnell aufmachen, warte, wo ist es hier? Der Mann heißt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Jorge oder ich glaube Roche, okay. sagt man nicht. Sagt man Roche?
Wenn es Jorge geschrieben ist,
dann ja, ist es Roche. Ja, Roche Luis Borges. Mhm. So, der hat einen Text geschrieben, der mich seit langer Zeit verfolgt, klingt fast fies, aber begleitet.
Okay.
Und auch viel so zum Denken anregt, finde ich. Mhm. Soll ich den jetzt einfach vorlesen?
Ja, mach mal.
Okay. Okay. Ich, der ich so viele Menschen gewesen bin, will einer und ich sein. Auch ich bin nicht. Ich habe die Welt geträumt, wie du, mein Shakespeare, dein Werk geträumt hast. Und unter den Gebilden meines Traumes bist du, der du wie ich, viele und niemand bist.
Mhm.
Wie gesagt, relativ kurz, aber finde ich steckt, also für mich steckt da ganz, ganz viel drin. Ganz viel, was zum Denken anregt. Und ich glaube, jeder kann so aus diesem Text so seine Bedeutung und sein Bild rausziehen.
Und für dich, mit dem, was du machst, bedeutet es ja nochmal was anderes als das.
Ja, natürlich gerade für mich in meinem Beruf, aber auch jetzt mal ausgekoppelt von meinem Beruf. Mhm. Ist für mich so einfach, also die Bedeutung quasi, dass du in deinem Leben ganz viele Stationen durchläufst, die natürlich, klar, es ist die Arbeit und so weiter, aber einfach so, du erlebst wahnsinnig viel und du bist im Grunde an jedem Tag oder zu jedem Jahr, zu jedem Abschnitt irgendwie ein anderer Mensch. Du hast viele Gesichter. Du bist immer ein anderer Mensch. Und du bist, ich vor 10 Jahren war ein anderer Mensch, als ich heute bin. Ich gebe heute teilweise andere Antworten, teilweise auch vielleicht noch die gleichen Antworten wie vor 10 Jahren. Und so hast du einfach durch dein Leben hin halt viele verschiedene Gesichter und auch viele verschiedene Leben. Und letzten Endes ist es für mich so, dass ich am Ende ankommen möchte und zwar viele gewesen bin, aber ich sein möchte. Und diese Reise macht man eben, die nimmt man auf sich. Und durch diese vielen Gesichter, glaube ich, bildet sich das eigene Ich. Und am Ende möchte ich ankommen und viele und ich sein. Und das finde ich total schön, gefällt mir total gut. Und begleitet mich seit bestimmt seit 10 Jahren oder so. Oder vielleicht weniger, 9 Jahre. Vielleicht nach den politischen Antworten.
Nach diesem Interview. Krass, es gibt offensichtlich nach was nach der Burger King Krone kommen kann. Das ist ein gutes Ende.
Das waren Max Felders Geschichten. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gestartet. Wir sind auch wieder da und ich freue mich, dass du die Hörgestalten hörst. Wenn sie dir gefallen, abonniere doch unseren Kanal Hörgestalten und ich würde mich natürlich freuen, wenn du wieder vorbei und die alten Folgen vielleicht nochmal nachhörst. Wenn du Kritik, eine Idee oder vielleicht auch loblos werden möchtest, dann schreib uns doch eine Nachricht an hörgestalten@lauscherlounge.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du übrigens auch gerne liken. Diese Infos findest du noch einmal in den Shownotes. Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge und die Musik kommt von Valentin Röwenstrunk. In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels Lauscher Lounge, aber nur für eine bestimmte Zeit. Außerdem solltest du nach wie vor bei unseren Podcast-Kollegen von Texte von gestern vorbeihören. Dort lesen Erwachsene bei einer Live-Veranstaltung Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Gemeinsam durchlebt man mit den Lesenden erneut die Absurditäten, die lustigen und traurigen Momente und eben Kleinigkeiten des Aufwachsens. Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge alle Podcasts. Also, ahoi, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal bei Hörgestalten. Hörgestalten. Shh.